Er ließ sich einst 2006 von den englischen Spielerfrauen verzaubern und macht heute selbst englischen Nationalspielern mit perfekten Trainingsbedingungen schöne Augen. Er ist ein besserer Netzwerker als Spider-Man und besserer Trader als Warren Buffett. Er hat zwar nicht die Zähne von Jürgen Klopp, aber dafür seine Nummer. Er möchte vom Bau von Luftschlössern überhaupt nichts wissen. Und auch beim Thema Rasenpflege hört bei ihm schnell der Spaß auf. Maytracker statt Lamborghini, Emden statt Meppen und Wilhelmshaven. Und das ist auch gut so. Wer abnimmt, wenn Felix Magath am anderen Ende der Leitung ist, der scheut auch das Risiko nicht, Toddy und Chris zu sich einzuladen. Vorhang auf und viel Spaß in der aktuellen Episode von Toddy und Chris mit Henning Rieselmann.
Gänsehaut pur, ne? Sind wir schon online?
Ja, schneide ich nachher raus.
Nee, du brauchst nicht alle. Du kannst aber drin lassen. Also ja. Wir haben ja keine Geheimnisse.
Ja, dann machen wir heute mal eine andere Begrüßung. Wir fangen sonst immer an mit Moin Toddy. Ja. Und dann sagst du...
Moin Christian.
So, und da sind wir heute. Erstes Auswärtsspiel für uns.
Ist es das erste Auswärtsspiel für
dich? Ja. Ja, Gast brauchen wir jetzt nicht mehr vorstellen. Hat Gerd Kraule da gerade gemacht. Wir begrüßen dann direkt Henning Rieselmann. Moin Henning.
Vielen Dank. Danke euch.
Danke für die Einladung.
Ja, dafür nicht. Danke auch an Gerd für das nette Intro.
Ja.
Bin überrascht, ja. Ich hab gerade gefragt, ob er es da beim ersten Mal hingekriegt hat, aber...
Ich glaube schon, er macht ja mal alles im ersten Take.
Ja, sehr nett, offiziell. Also vielen Dank,
In Dinklage sind wir heute.
Ja, korrekt.
Im elterlichen Betrieb und da habt ihr euch Büros mit dran gebaut, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben ja hier leider keine Kamera, aber die Zuhörer oder Zuhörerinnen können auf jeden Fall sich das so vorstellen, wir haben hier einen knackigen Baustoffbetrieb. Und da habe ich mal meinen Bruder gefragt, wir hatten noch so einen lässigen Konferenzraum hier oben, ob ich den nicht irgendwie umgestalten darf. So ein bisschen als Headquarter für uns so. Und dementsprechend haben wir uns das hier wirklich gemacht, haben so ein kleines Fitnessstudio noch hier. Und das ist so ein bisschen unser Zuhause, wo auch alle Spieler kommen, wo eigentlich das Ganze, the magic happens, sag ich immer. Also hier ist so unser zweites Zuhause.
Ja. Wir machen nachher noch ein Foto mit dir, dann kann man vielleicht im Hintergrund ein bisschen sehen, wie es hier aussieht. Sportlicher Leiter von Kickers und Geschäftsführer von Onside. Wir werden natürlich nicht nur dann über Kickers sprechen, das wird nachher ein eher kleiner Teil. Wir wollen vor allem den Menschen, den Spieler, den Trainer, den Vater, Freund und Ehemann kennenlernen. Wollen so ein bisschen chronologisch vorgehen. Sag uns mal eben, Fußball war schon immer Thema für dich, so als Junge, so ein Familiending oder habt ihr auch andere Sportarten früher ausprobiert?
Nee, es war schon auch ein Familiending, muss ich sagen. Also Papa hat Fußball gespielt und hat mich dann als kleiner Junge immer schon mitgenommen. Ich war auf diesen Hallenturnieren dieser Welt, quasi dann im Altherrenfußball, Papa Altherren gespielt hat, dann schon dabei, durfte mir dann ein Mettbrötchen ziehen und habe dann das Spiel auf der Tribüne verfolgt. Und das war so der Anfang. Ich habe relativ schnell auch dann zum Fußball gefunden, war nebenbei aber auch noch ein ganz, ganz vernünftiger Tennisspieler. Also ich habe mir mal beides parallel gemacht. Hm. Tennis und Fußball, das haben meine Eltern auch gespielt und dementsprechend ist das halt so, es gibt so ein Kommunion-Video von mir aufgenommen damals mit so einer Kamera, wo ich dann auf der Kommunion meinen Papa nochmal frage, ob wir nochmal Sondertraining machen können. Das gab es immer einmal die Woche, hat mein Vater mit mir früher Sondertraining gemacht. Das heißt, er hat sich Tor gestellt, ich durfte mal ein paar Bälle draufschießen und da er auch selbstständig war, hat er nicht immer so viel Zeit gehabt. Das war so für mich das Heiligtum und da habe ich ihn noch auf der Kommunion gefragt, ob wir Montag wieder Sondertraining machen. Also Fußball war immer so ein Teil unserer Familie auch und auch wenn wir es alle nie gefühlt so gut konnten, also dass wir jetzt damit Geld verdienen oder sonstiges, aber es war auf jeden Fall eine Leidenschaft und ich kann mich noch erinnern, früher gab es noch Premiere und ist jetzt kein Spaß, ich war riesiger Kaiserslautern-Fan. Und dann habe ich mir, wir hatten keine Premiere, weil mein Vater damals zu geizig dafür war, dementsprechend habe ich mir die Dinger immer unten verschlüsselt angeguckt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, Andi Bremer hat da geheult vom Fernseher und ich saß da verschlüsselt vor und habe es mir reingezogen. Das war trotzdem Highlight. Und einmal hatte Premiere damals irgendwie vergessen, das zu verschlüsseln und ich konnte es so sehen. Das war ein Freiburg-Spiel. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe meinen Papa angerufen, der war auf dem Stammtisch, habe gesagt, Papa, ich kann hier Premiere gucken. Hast du bezahlt? Oder er sagt, nee, aber war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und deswegen Fußball ist bei uns ein großes Thema in der Familie, schon von klein auf. Und ich habe es auch, wie gesagt, ab der, was war das, Pampers Liga gespielt, bis zu den Herren denn, ja.
Fan von Kaiserslautern, stimmt das?
Und ich habe immer in Kaiserslautern Bettwäsche geschlafen, war damals ein riesiger Fan, wollte auch vorher, wenn Rand kam früher immer, wollte ich keine Ergebnisse vorher wissen. Also ich wollte es immer dann auch in der Sportschau oder bei Rand sehen Und einmal hat meine Eltern haben mir einmal damals zu Ostern eine Reise geschenkt. Ich wusste nicht, wo es hingeht, mit dem Wohnmobil. Und dann sind wir, werde ich wirklich nie vergessen, saß ich oben im Wohnmobil. Darf man ja eigentlich gar nicht während der Fahrt. Und dann habe ich das allererste Mal in meinem Leben auf der Autobahn das Schild Kaiserslautern gesehen. Habe ich früher noch nie gesehen, weil ich nie in der Gegend war. Und dann habe ich schon gedacht, boah, wo fahren wir denn hin? Und dann waren wir tatsächlich auf dem Betzenberg und haben das Spiel Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden geguckt. Werde ich nie vergessen, Johnny Ekström hat das 1-0 gemacht und am Ende Stefan Kunz, das war damals mein riesiges Vorbild. Mhm. Ich war totaler Stefan Kunz-Fan und ich hatte alles, also Autogrammbälle und Bettwäsche und ich fand das so irgendwie Betzenberg, Roter Teufel, fand ich damals einfach cool und alle waren irgendwie Werder-Fan hier in der Gegend, ja. Deswegen habe ich gesagt, nee, Werder-Fan kann ich nicht sein, Bayern fand ich auch blöd und dann habe ich mich für den FCK entschieden, ja.
Und VfB Oldenburg-Fan.
Stimmt. VfB, also Fan, ja. Mein Vater war Oldenburg-Fan, muss ich wirklich sagen. Und wir haben wirklich auch damals zu Zweitliga-Zeiten, Hubert Höring war damals Cheftrainer, haben wir uns jedes Spiel reingezogen. Fast auch auswärts. Also ja. wir waren echt auswärts viel mit. Wir waren bei Rot-Weiß Essen, wir waren beim KFC Uerdingen, wir waren in Gütersloh. Das war so Papas Leidenschaft. Und dann, ich kann mich erinnern, einmal saß ich im Donnerschwee, ist mir eine Brat runtergefallen. Werde ich nie vergessen auch. Und dann musste ich sie wieder aufheben und weiter essen, obwohl die ein bisschen Staub war auf dem Boden. Aber das waren so Kindheitserinnerungen. Mich immer auf diesen, wir hatten Stehplätze, er hat mich immer auf diesen Wellenbrecher gesetzt als kleiner Junge. Und dann konnte ich das von da aus sehen, hat er die Hände um mich herum am Bauch. Und dann haben wir eigentlich jedes VfB-Spiel geguckt. Das hat natürlich so ein bisschen geprägt. Ja, und später habe ich mit einem oder anderen Spieler noch zusammenspielen dürfen in Kloppenburg, dem ich damals als kleiner Junge zu angefeuert habe, ja.
Ah, okay. Wie ist es heute? Kannst du heute überhaupt noch so als Fan gucken? Wann hast du zuletzt als Fan Fußball geguckt?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde schon sagen, dass ich jetzt nicht mehr der klassische Fußballfan bin, wie es früher war. Das ist vorbei. Aber ich habe natürlich Sympathien. So wie jeder Mensch Sympathien in seinem Herz trägt, habe ich das auch. Und dementsprechend ist es ja natürlich jetzt auch so, wenn du die Vereine, wir haben Kaiserslautern auch unter Vertrag, als Vertragspartner, das ist dann schon noch irgendwie so eine Kindheitserinnerung auch, wo ich sage, wow, hättest du mir damals gesagt, dass ich mit 12, 13 irgendwann mal den ersten FC Kaiserslautern unter Vertrag habe und für die eine sportliche Vorbereitung organisieren darf, zusammen mit meinem Team, dann hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, glaube ich nicht. Aber ich habe ein paar Sympathien, so, da kann ich auch nicht verheimlichen. Aber ich bin jetzt kein Fan, der jetzt da, ich stand auch früher mal in der Ultrakurve oder so, das mache ich jetzt nicht mehr, aber ich liebe einfach den Fußball, ja.
Nationalmannschaft dann eher als Fan?
Nee, Nationalmannschaft bin ich jetzt auch kein großer Fan, so, also kann ich nicht sagen. Mein Sohn Oskar ist auch eher für Frankreich, also er drückt Deutschland auch die Daumen, aber er ist halt so ein riesiger Kilian. Ja, er ist ein riesiger Kilian MAP-Fan und er will immer, dass Frankreich weit kommt. Aber wenn in Deutschland, ich habe ihn gefragt, weil wir gerade auch noch an ein, zwei größeren Spielen arbeiten, wo die Spieler spielen und wenn wir jetzt Real Madrid zum Beispiel auch noch bekommen sollten für ein Spiel, dann wäre das schon gut, wenn die Franzosen ausscheiden, damit Kylian Mbappé bei dem Spiel dabei ist. Deswegen habe ich heute auf dem Weg zur Schule Oskar gesagt, pass mal auf, Oskar, Achtelfinale, wenn beide Gruppen Erster werden, ich habe mal geguckt, dann spielt Deutschland gegen Frankreich, dann muss Deutschland gewinnen. Damit, wenn wir Real Madrid noch bekommen sollten, ich kriege am Montag, Dienstag die finale Antwort, ob ich sie für ein, zwei, drei Spiele vielleicht noch bekomme oder wir sie bekommen, dann ist Kylian Mbappé auf jeden Fall eher dabei, als wenn sie weit kommen, weil die haben danach, müsst ihr euch vorstellen, so ja, 3-4 Wochen Urlaub. Je nachdem, wie weit sie kommen. Und das wäre dann doof, wenn er nicht dabei wäre. Ja.
Heimatverein ist der TV Dinklake.
Korrekt, ja.
In der Jugend, welche Position hast du gespielt?
Ich war ganz früher, war ich Stürmer. Und dann habe ich irgendwann im Herrenbereich, bin im zweiten A-Jugendjahr gewechselt zum TuS Bersenbrück. Und da wurde ich auf der rechten Schiene immer eingesetzt. Und dabei ist es auch geblieben. Ich war klassisch rechts außen auf der Schiene. Ja, so ein klassischer Läufer. Das war meine Position.
Ja. Beste Eigenschaften? Dann schnell und trickreich oder so klassisch? Ja,
trickreich würden jetzt meine ehemaligen Mitspieler sagen, geht so. Ich würde sagen, war gar nicht so schlecht, aber ich würde sagen, das konnte ich echt gut. Das werden auch alle bestätigen. Ich war schon auch ein extrem guter Läufer. Also ich hatte eine Pferdelunge, habe auch die 10 Kilometer immer schon gut gelaufen. Deswegen war ich recht ausdauernd, konnte einigermaßen den Ball annehmen und auch weiterspielen. Und das, ich würde sagen, es war so ein, das Gesamtpaket hat gepasst, ohne jetzt irgendwo gravierend herauszustechen, so möchte ich es mal sagen.
Wolltest du immer was erreichen und war es Ehrgeiz oder war es lange Zeit einfach nur Spaß?
Ich würde schon sagen, wenn jetzt meine Eltern fragen würdet, würde ich schon sagen, dass ich immer schon ein ehrgeiziges Kind war. Ich muss es ein bisschen differenzieren, was Schule angeht, überhaupt null. Hatte ich gar kein Interesse dran, hat mich wirklich 0,0 interessiert. War ich auch relativ schlecht drin, muss ich sagen. Also Mathe und so hat mir auch gar nicht gelegen, so, da war ich einfach nicht gut drin. Aber wenn es denn so um Spiele geht, auch zu Hause, ne, beim klassischen Mensch ärgere ich dich, so, wollte ich nicht verlieren, im Tennis auch nicht, im Fußball auch nicht. Also ich wollte schon auch versuchen, immer zu gewinnen. Ja, das war mir schon immer wichtig. Wenn ich aber auch verloren habe, dann konnte ich aber auch, so wurde ich auch erzogen, meinem Gegner gratulieren und sagen, herzlichen Glückwunsch, ja.
Wir kommen mal zu fußballerischer Anfänge. Toddy ist da immer gut unterwegs und holt Sprachnachrichten rein von ehemaligen Weggefährten.
Okay.
Genau, wir wollten jetzt mal wissen, wie du dich bei deinen fußballerischen Anfängen wirklich geschlagen hast. Du kannst uns hier ja viel erzählen. Dein ehemaliger Trainer, Ernst Ernie Engbart, der gibt uns jetzt eine Auskunft darüber, wie er dich als Jugendspieler in Erinnerung hat.
Hat er aber tief gegraben, ey.
Ja, pass auf.
Ja, moin erstmal. Gute Frage. Was fällt mir zu Henning Rieselmann ein als Jugendspieler? Also ich war damals 6 Jahre lang sein Trainer, durfte ihn von 1993 bis 1999 begleiten. 2 Jahre hat er bei mir in der D-Jugend, 2 Jahre C-Jugend und 2 Jahre in der ersten B-Jugend gespielt. In dieser Zeit hat er bei uns, ich habe mal nachgeguckt, ich hatte damals alles akribisch aufgeschrieben, er hat bei uns 116 Tore in den Punktspielen geschossen in diesen 6 Jahren. Und wir sind mit der C-Jugend Meister geworden und in die Bezirksliga aufgestiegen. Mit der B-Jugend sind wir Meister und in die Bezirksliga aufgestiegen. Also ganz so schlecht war er nicht. Lag aber auch natürlich daran, dass er unglaublich gute Mitspieler hatte. Also wir hatten schon eine starke Truppe damals. Als kleine Anekdote würde ich ihn mal nach seinen Fußballschuhen damals fragen. Er hatte die Copa Mundial von Adidas und war immer sehr fixiert darauf, dass die Lasche bzw. die Zunge davon einwandfrei und sauber lag. Das war ihm sehr wichtig. Vielleicht kann er da ja mal kurz Stellung zu nehmen. Und dann würde ich ihn natürlich gerne auf 4 gegen 4 ansprechen. Vielleicht kann er sich ja noch erinnern, wie das damals war. Das war so ab 1997. Da gab es im Training immer dieses Turnier 4 gegen 4. Das war immer eine schicke Sache. Vielleicht weiß er ja noch, wie das damals war. Und sein ehemaliger Mitspieler Tobi fragt, ob er das Turnier überhaupt jemals gewonnen hat. Also Tobi kann sich anscheinend nicht dran erinnern. So, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei eurem Podcast und liebe Grüße an Henning. Bleib anständig. Ciao.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, guckt, haben wir schon mal was.
Das ist, kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. 116 Tore hat er gesagt, ja, das würde ich sagen, war jetzt keine schlechte Quote. Ich war, habe gesagt, war früher Stürmer. Wir hatten echt eine gute Mannschaft, auch wo viele damals auch schon, denn ich kann mich noch an Viktor Pek, Erjan Ablak, Tobias Schwermann, also es waren schon Spieler, die alle im Herrenbereich dann auch auf gehobenem Regionalliganiveau, Oberliga auch dann auch gespielt haben. Mit Erjan habe ich noch zusammen beim BV Kloppenburg gespielt. In der damaligen Oberliga, das ist heute die Regionalliga, das war damals Oberliga Niedersachsen hieß es noch, da gab es noch eine etwas andere Kleinteilung. Und ja, Ernie war unser Trainer, hatte schon eine strenge Hand, aber das 4 gegen 4 Turnier, muss ich sagen, das war legendär. Da haben wir uns alle riesig drauf gefreut, da hat er auch ganz minutiös alles mitgeschrieben, ich weiß noch. Da gab es, glaube ich, ein X und einen Kreis und ich habe es auch mal gewonnen, ja, kann ich mich auch daran erinnern, habe ich mich auch darüber gefreut, aber das war so ein bisschen so das Highlight, wenn wir ein 4 gegen 4 Turnier gespielt haben. Das haben wir auf kleine Minitore gespielt, das weiß ich noch, und das war echt ein Highlight meiner Kindheit beim TV Dinklage. Und das hat einfach riesig Spaß gemacht. Er hat das alles fein säuberlich aufgeschrieben, das weiß ich noch. Und zu den Fußballschuhen, ich habe mich damals willig auch inspirieren lassen vom Fernsehen dann. Und da war Copa Mundial, war einfach der Schuh früher. Und ich habe damals auch eine Auswahl spielen dürfen, Bezirksauswahl, Niedersachsen-Auswahl. Und dann hatten ein, zwei Jungs auch diese Schuhe an. Und das fand ich so unfassbar. Echt schwierig zu bekommen damals auch, den Schuh. Und als ich ihn dann irgendwann mal bekommen habe, war das so für mich das absolute Heiligtum. Ich habe da wirklich, die Lasche mache ich heute immer noch. Ich hole heute noch einen Schuh, weil ich brauche den Mundial-Team, weil ich ein Kunstrasenspiel habe und ich gar keine Schuhe mehr habe. Und die Lasche ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe mir früher extra immer Wäscheklammern von Mama abgezogen und habe die immer 2 bis 3 auf einem Schuh gemacht und dann war die Lasche immer wunderbar und wenn es nass war, dann ist sie sogar ein bisschen, ich habe sie immer auch gesäubert, dann ist sie so ein bisschen lila geworden, das sah dann noch besser aus und ich habe meine Schuhe dann auch ein bisschen schwarz bemalt, weil ich fand es cool, wenn die komplett schwarz waren. Heute kann man ja schön schwarz bestellen, aber ich war da relativ akribisch, ich habe auch immer einen Schuhspanner reingemacht und das hat mein Sohn ein bisschen von mir übernommen, der ist auch sehr akribisch, was seine Fußballschuhe angeht und generell Schuhe angeht. Aber es ist witzig, dass Ernie sich daran noch erinnern kann, dass ich damals Copa Mundial getragen habe, da gab es auch für mich nur diese Schuhe. Als Stolle gab es einen World Cup, den hatte ich dann auch, habe ich glaube ich mal zur Kommunion bekommen und die Lasche war das Nonplusultra, die musste sitzen. Und da habe ich auch mit Mitspielern dann immer so geguckt, wer die beste Lasche hat und wie sie sitzt und durfte auch nicht verrutschen und man durfte die nicht hochmachen und Kaiser waren auch verboten, weil die hatten auch so einen weißen Streifen und wenn du die Copa Mundial hattest, dann warst du in the gang. Ja, da war auf jeden Fall eine Kindheitserinnerung. Bis heute habe ich das nicht vergessen. Also vielen Dank erstmal, Ernie, für die Ausführungen und war eine schöne und prägende Zeit auf jeden Fall.
War bei dir auch immer Thema, ne? Die Schuhe. Und dann hatte der Vater, mein Vater, die hatten dann auch alle noch Tipps, wie man die am besten pflegt und mussten immer schnell neue her. Das stimmt. Und das weiß ich auch noch.
Das war auf jeden Fall eine coole Zeit, ja.
Kloppenburg, Eute, Steinfeld, Dinklage, Lohne waren noch so Aktionen, Stationen. So. Hast du das Gefühl, dass du als Spieler alles aus dir rausgeholt hast? Bist du klar damit? So?
Nee, würde ich nicht sagen. Habe ich nicht gemacht. Also ich war in der Tat, würde ich schon sagen, auch ein vernünftiger Kicker. Aber ich glaube, mit ein bisschen anderem Mindset damals schon, wäre ich vielleicht noch eine Liga höher gekommen. Das wäre machbar gewesen, aber ich habe dann auch, wie gesagt, immer auch relativ hoch Tennis gespielt damals und hatte dann auch noch so rechts und links immer ein paar Sachen. Ich war immer ehrgeizig so, muss ich echt sagen. Aber hatte vielleicht noch nicht diese Klarheit im Kopf, so die es vielleicht damals auch benötigt hätte. War, glaube ich, auch damals als Kind vielleicht noch ein bisschen zu weich auch. So um diesen Leistungsfußball. Ich kann mich erinnern, ich war damals 17 oder 18 oder 19 ganz früh, bin zum BV Kloppenburg gewechselt. Das war dann auch die vierthöchste Liga. Hubert Höring war der Cheftrainer. Ich habe Hubert Höring damals beim VfB Oldenburg als Kind zugesehen in der zweiten Bundesliga. Horst Elberfeld war Stürmer in Oldenburg, war mein Mitspieler. Ich saß neben ihm in der Kabine und habe damals zu Weihnachten sein Trikot bekommen. Da war der Respekt vielleicht auch noch ein bisschen zu groß, würde ich behaupten. Ja. Um dann in so einer gestandenen Herrenmannschaft mit 8, 9 schon zum Fuß zu fassen. Und ich hatte dann auch eine Ausbildung im Steuerbüro, hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht, musste dann mal viel arbeiten, die anderen waren alle Profis in Kloppenburg, also da sind viele Dinge zusammengekommen, dann habe ich so die hiesigen Amateurclubs, die man hier so kennt aus der Region, habe ich da gespielt und das war es dann am Ende auch, also wie gesagt, das war von der vierten Liga bis zur fünften so, war eigentlich alles dabei, aber das hat mir auch Spaß gemacht und am Ende des Tages, ich hatte früher natürlich auch den Traum, Fußballprofi zu werden. Irgendwann bin ich dann aus der Niedersachsen-Auswahl rausgeflogen. Und dann hat man so gemerkt, okay, es gibt doch noch eins bessere. Ja. Und das war dann auch irgendwie, vielleicht schmerzhaft zu erkennen, aber auch eine wichtige Erfahrung. Und dann, habe ich einfach aus Liebe zum Spielen auch gespielt und ohne jetzt da großartig noch an die Profilaufbahn zu denken.
Hm. 2006 ging es dann nach Baden-Baden.
2006 ging es nach Baden-Baden. Ich habe dann 2,5 Jahre bei Blau-Weiß-Lohne gespielt und ich habe überlegt, was ich mache beruflich. Ich habe ja gesagt, ich war bei der Bundeswehr, habe dann eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht. Das war eine ganz harte Zeit für mich, muss ich echt sagen. Hatte ich gar keinen Plan von. Und dann habe ich überlegt mit meinem Vater und mit den Eltern, so was mache ich eigentlich so? Ne? Was kann ich eigentlich, was interessiert mich eigentlich? Und da war eigentlich nur Sport, Fußball. Und dann haben wir irgendwann mal gesehen, dass es so ein Studium in Baden-Baden gibt, Sportmanagement, Sportjournalismus. Und darauf habe ich mich beworben, wurde ich angenommen, bin dahin, habe einen Schnuppertag gehabt und dann bin ich nach Baden-Baden gegangen. Erstmal von zu Hause weg, ja.
Im Rahmen der WM war da auch die englische Nationalmannschaft.
Korrekt,
und die englischen Spielerfrauen. Da hast du auch vielleicht die eine oder andere Geschichte parat.
Ja, ich bin dann durch Baden-Baden gegangen. Also was mich immer schon interessiert hat, waren Städte. So, ich habe immer Städte natürlich auch mit Fußball in Verbindung gebracht. Deswegen war ich auch in Erdkunde, hieß es damals, gar nicht so mies, weil ich einfach wusste, okay, wo liegt die einzelne Stadt, wo ist das Stadion, wo ist der Fußballverein. Baden-Baden ist jetzt keine Fußballstadt. Ich bin einfach mal völlig ohne irgendwelche Erwartungen dorthin. Aber man muss wissen, es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Es ist eine kleine Stadt, eine Kurstadt. Und es war damals, ich bin 2006 angefangen mit meinem Studium, war dort am Ende des Tages die Fußball-WM im eigenen Land. Und die Engländer hatten ihr Quartier in Baden-Baden aufgeschlagen. Und da gibt es so eine Allee, Lichtenthal-Allee, sind wir durchgegangen. Und dann habe ich auch mal im ich weiß gar nicht mehr, was das Garibaldi, so ein Restaurant, war Partystimmung und Victoria Beckham und Co. tanzen auf den Tischen, wirklich jetzt, es ist ungelogen. Und es war so eine lauwarme Sommernacht und wunderschöne Allee, die Bäume, alles grün und dann überall die Restaurants und Cafés und da ich sag, wow, wo bin ich denn hier gelandet? England war da, die Frauen waren da und es war einfach eine unfassbare Atmosphäre, werde ich nicht mehr vergessen. Das war so der Startschuss, wo ich gesagt habe, jo, da wo ich bin, will ich sein, sage ich immer, finde ich ganz lässig hier, das machen wir. Ja, war auf jeden Fall ein Aspekt, der dazu beigetragen hat, dass ich die Stadt auf jeden Fall von Anfang an ja, gemocht habe einfach.
Wilde Zeit.
Es war auf jeden Fall, also Baden-Baden muss ich sagen, das Studium war eine echt verdammt schöne Zeit in meinem Leben, ja.
Und nebenbei als Spielertrainer angefangen, im ortsansässigen FC Lichtental.
Korrekt, ja.
3 Jahre, ganz unten in der Kreisliga auf Asche angefangen, haben wir rausgefunden.
Das war in der Tat so, ja. Ich bin das erste halbe Jahr noch gependelt. Wir hatten freitags keine Uni, Donnerstag war Schluss und dann bin ich immer noch nach Lohne gefahren. Hab dort, das war damals Bezirksoberliga unter Herbert Mühlenberg, also Landesliga, Fußball gespielt, ein halbes Jahr gependelt und dann habe ich irgendwann gesagt, was waren 550 Kilometer, 4,5, 5 Stunden bin ich immer gefahren mit dem Auto oder mit dem Zug und das war irgendwann zu viel und dann habe ich einen guten Studienfreund gehabt, der hat beim FC Lichtental gespielt und der hat mich dann mal irgendwann gefragt, ich habe da ab und zu mal mittrainiert so und das war aber wirklich Kreisliga und ich war da Mitte 20. Ja. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich da mal mittrainieren will und dann kam irgendwann mal die Idee auf, hey, mach doch Spielertrainer bei uns. Und nach dem Motto, kannst du ein bisschen schnacken, Henning, ein bisschen kicken auch für die Kreisliga so und dann habe ich gesagt, okay, let's go. Und dann sind wir angefangen, wir waren Letzter in der Kreisliga im Winter, werde ich nie vergessen und dann haben wir die Mission Klassenerhalt angegangen auf Asche. Ja, wir hatten einen Rasenplatz, aber haben auf Asche trainiert und viele Auswärtsmannschaften hatten halt keinen Rasenplatz, mussten wir auch auf Asche spielen. Ja, und dann haben wir da am Ende, am letzten Spieltag den Klassenerhalt gefeiert. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt von der Kreisliga bis zur Regionalliga will ich jede Klasse trainieren dürfen. Und ich muss wirklich sagen, und ich habe auch viele Aufstiege feiern dürfen als Trainer, aber der Klassenerhalt, der bleibt mir irgendwie in der Kreisliga am meisten in Erinnerung. Da bin ich zu Boden gesackt, habe Tränen vergoldet mit meinen Jungs und es war irgendwie so ein unfassbares Gefühl. So erste Trainerstation damals auch, die werde ich in meiner Erinnerung behalten. Und die Feier danach war auch die krasseste, die, glaube ich, so mitgemacht habe. Als Kreisligist in der Liga geblieben, die sind mit dem Einkaufswagen die Straße runtergefahren, die Jungs, war so ein bisschen auf dem Berg der Platz, werde ich nicht vergessen. Das war auf jeden Fall, ich trinke ja keinen Alkohol, aber habe auf jeden Fall da mitgefeiert. Das werde ich nie vergessen und ich weiß auch noch den Nachhauseweg, bin ich zu Fuß nach Hause gegangen, habe ich das Ganze nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Das war schon ein besonderer Moment in meinem Leben, ja.
Hast du da schon gedacht, so, oh, Trainer, das könnte dann später auch mal was für mich werden?
Ja, muss ich ganz klar sagen, war von Anfang an war das mein Ding, ja. Ich habe das geliebt und auch gemocht, so eine Gruppe zu führen, den Jungs was versuchen, jeweils beizubringen. Ich meine, du kriegst als Trainer die 100%-Quote, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich glaube schon, dass es mir immer gelungen ist, auch in den Stationen so ein Familiengefühl entstehen zu lassen und auch eine Einheit zu formen. Und das hat mir Spaß gemacht, auch mich auf die Einheiten vorzubereiten, auch die Kabine, so die Ansprachen, was kann man machen, wie kann man die Jungs mitnehmen, das hat mir gefallen, ja, und da würde ich auch sagen, ich war ja über 3 Jahre auch da in Baden-Baden, die haben mich geprägt, ja, und die haben mich auch als Menschen entwickelt, ich habe damals noch bei Frank Elstner gearbeitet, Menschen der Woche hieß die Talksendung, ja. Und das war einfach, ja, da habe ich mich einfach gut entwickelt. Von zu Hause weg, andere Menschen kennengelernt, mal auf sich alleine gestellt zu sein. Das war eine wertvolle und lehrreiche Zeit in meinem Leben, auf jeden Fall.
Da bist du auch auf Fußballgrößen gestoßen das erste Mal. Rainer Kallmund haben wir recherchiert, Rudi Assauer, die hast du da getroffen bei Menschen der Woche.
Genau, ich hatte damals einen Stürmer, der hieß André Intorn, der war bei mir in der Mannschaft in Lichtental. Und der war Personal Trainer, also Personal Coach. Und der hatte halt den Frank Elstner als seinen Klienten, hätte ich beinahe gesagt, und hat den quasi fit gemacht, macht er bis heute übrigens noch. Und dann ist Frank Elstner auch ab und zu unseren Spielen gekommen und hat zugesehen. So, und dann kam die Verbindung irgendwie, und da ich ja auch Sportjournalist studiert habe, lag das nahe und habe ich mal gefragt, ob da nicht vielleicht was gehen würde. Wir müssten auch im Rahmen unseres Studiums ein Praktikum machen. Und dann habe ich bei Frank Elstner gearbeitet, Menschen der Woche, lief im SWR, eine sehr renommierte Talksendung, und ich war dort für die Sportler verantwortlich. Und musste dann die Fragen für die Sendung herausarbeiten. Ich musste auch mal andere Themen bearbeiten. Ich war zum Beispiel auch mal, es gab damals einen Schulanschlag in Winnenden, Amoklauf, musste ich zur Schule hinfahren und mit möglichen Opfern sprechen und so. Das war nicht einfach, aber in der Regel habe ich mich um Sportler gekümmert. Ich habe Rudi Assauer abgeholt, ich habe Rainer Kallmund abgeholt, habe mit denen über Fußball geredet. Ich weiß bei Rudi Assauer noch, ich habe das mit Sabine Söldner, das war damals die Sekretärin, Assistentin von ihm. Die hat mir alles so minutiös aufgeschrieben, er hatte seine Jacke vergessen. wir haben vor der Sendung immer Fußball geguckt, sind wir immer ins Restaurant gegangen, ins Café, Bar gegangen, haben Fußball-Bundesliga geguckt, die Sendung wurde immer abends aufgezeichnet und er hatte seine Jacke vergessen und dann musste ich die aus dem Hotel holen und da bin ich ins Hotel, er hat im Brenners Park Hotel, auch ein sehr renommiertes Hotel, deutschlandweit eins der besten, hat er gewohnt, ich habe dann die Keycard von ihm bekommen, bin aufs Zimmer und das ganze Zimmer war wirklich voller Post-its. Also es war minutiös geplant, 18.27 Uhr umsteigen auf Gleis 1, auf Gleis 2 und ich habe das damals gar nicht registriert. Ich habe die Jacke da weggenommen, habe eine Sekunde drauf geguckt auf die ganzen Zettel und dachte, Wahnsinn, wie professionell ist der Mann. Mhm. Bis ich jetzt im Nachhinein weiß, okay, das war schon der erste Anfang von Alzheimer. Er musste das einfach dementsprechend so aufgeschrieben bekommen, damit er auch nichts vergisst und man konnte es damals nicht erahnen. Jetzt im Nachgang würde ich sagen, okay, werden mir ein, zwei Sachen bewusst. Aber es war für mich einfach spannend. Ihr müsst euch vorstellen, ich war Kreisliga-Spielertrainer, Hab da ein bisschen Taschengeld verdient, habe nebenbei im Bistro gekellnert. Das konnte ich auch gut, hat mir auch Spaß gemacht. So. Und war bei der Avis noch, zusammen mit auch Nils, wir haben ja zusammen studiert, Nils und ich, haben wir bei der Avis noch ein paar Autos von rechts nach links gesaugt und gebracht. Und so haben wir uns da quasi unser Studium finanziert. Und das war einfach eine coole Sache. Und bei Menschen der Woche habe ich einfach echt, das war einfach, ja, Frank Els kenne ich noch von Wetten, dass. War eine Institution damals, das ist heute noch und dementsprechend habe ich da einfach, ja, coole Sachen machen dürfen und coole Menschen und Persönlichkeiten kennengelernt und so fing es einfach bei mir an, Step by Step. Ich hatte immer Glück im Leben, muss ich wirklich sagen, ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das fing damals schon an und das hat sich irgendwie bis heute so durchgeschlagen. Das muss ich einfach sagen, muss ich einfach dem lieben Gott da oben nochmal einen Dank aussprechen, hat immer Spaß gemacht, ja.
Ja, Frank Elsner hätten wir fast gekriegt, der war beim Urlaub, ne?
Ja, er war im Urlaub. Aber, ja.
Müssen wir nachholen.
Ja, der hätte mich noch gekannt, auf jeden Fall, ja.
Ja. Dann geht's weiter, 2010, 2015, Sport 5. Zurück nach Hamburg, wo ein Praktikum beim Sportrechtevermarkter war das dann beginnend, ne?
Genau.
Was hast du für die gemacht?
Ja, wir mussten dann auch noch ein zweites Praktikum während unseres Studiums machen. Nils war damals, also Nils Jansen ist ja auch bei Kickers M mit mir, war damals mein Mitbewohner. Wir haben zusammen gewohnt in der WG, haben uns im Studium kennengelernt, weil er damals ein Ferienhaus am Dümmersee mit seinen Eltern hatte. Und Dümmersee ist meine Heimat hier am Dümmer, kleinen Kreis Vechta. Und so haben wir uns relativ schnell angefreundet. Dann mussten wir ein Praktikum machen. Nils hatte sich damals beworben bei Sport 5 beim Team HSV. Ich habe mich auch dann bei Sport 5 beworben, aber im Headquarter. Und die hatten eine Sparte, Trainingslager, Testspiele, Turniere, Hallenturniere. Damals gab es noch echt geile Hallenturniere auch. So mit Masters habe ich als kleines Kind alles geguckt, was man gucken konnte. Und die haben die organisiert. So, und das fand ich spannend. Fand ich spannender, als irgendwie Marketing zu sein. Ich bin eher auch ein Vertriebler als ein Marketing-Bursche. Und dann habe ich mich da beworben und habe dann auch, es war nicht ganz so einfach, so ein Praktikum da zu bekommen. Viele Bewerber auch und und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst, habe dann Zusage bekommen, weiß ich noch, habe mich riesig gefreut und habe dann bei Sport 5 in der Sparte Trainingslager, Testspiele, Freundschaftsspiele mein Praktikum machen dürfen. Ja.
Felix Magath ist ja immer ein gutes Stichwort, wenn man auf die Zeit.
Das war mein erster Big Deal, wenn man so sagen will. Ja.
Musst du selber erzählen.
Ja, mein Kollege damals war im Urlaub. Auch mein Vorgesetzter, kann man so sagen, weil ich war ja Praktikant, also ganz, ganz hinten in der Nahrungskette angesiedelt. Und dann haben wir am Ende des Tages, wir hatten noch ganz normale, also keine Handys, also hatten wir auch, aber ganz normale Telefonapparate da auf dem Schreibtisch stehen. Es klingelte beim Kollegen und dann bin ich halt auch so, dass ich dann sage, okay, dann gehe ich mal dran. Und dann war ein ganz leiser und ruhiger Stimme und langsam gesprochen Felix Magath dran. Er wollte einem Kollegen, ist der Uli da? Ich dachte, der Uli ist im Urlaub. Und dann gab es halt zwei Möglichkeiten. Und so bin ich auch ein Stück weit erzogen worden. Ich hätte sagen können, der Uli ist im Urlaub. Rufen Sie in zwei Wochen nochmal wieder an. Und ich habe gesagt, okay, Herr Magath, das habe ich auch gleich dann angesprochen, so, der ist im Urlaub, aber wie kann ich helfen? Nichts ahnen. Ich hatte wirklich noch von Tuten und Blasen keine Ahnung damals. Also als Praktikant war auch relativ am Anfang. Ja, dann hat er mir gesagt, er sucht ein Saisonöffnungsspiel für den VfL Wolfsburg. Hat auch ein bisschen Kohle zur Verfügung und es war glaube ich damals am 11.8., ich weiß ja nicht mehr genau, ob das jetzt 2011 oder so müsste es gewesen sein, das war Villarreal, war eine Champions League Mannschaft mit Robert Pires, die habe ich am Ende besorgen können, durch viel Telefonieren, durch viele E-Mails schreiben, durch Kollege anrufen, durch mir E-Mail-Adressen ergaunern, mein Kollege hat dann auch immer früher gab es noch die Visitenkarten, das habe ich heute noch, ich war ganz stolz auf mein Visitenkartenbuch, müsst ihr vorstellen, ist ja eine Visitenkarte von Arsenal, von West Ham, von Bayern München, von keine Ahnung was und dann habe ich die alle durchgeblättert, bis ich mir so die Kontakte zugeschustert habe und dann war es am Ende Villarreal und das war ein großer Deal, muss ich sagen. Darf man das so sagen? Ja, habe ich, glaube ich, 250.000 Euro netto mitverdient als Praktikant und das war erstmal so, wo die erstmal gesagt haben, okay, da ist noch ein Praktikant, die konnten es am Anfang gar nicht glauben, aber das war echt ein Big Deal, muss ich echt sagen und dann war ich im Game.
Ja. Und Blut geleckt.
Da war wie, es muss, müsst ihr euch vorstellen, es war wie damals an der Börse so. Also du kaufst Mannschaften ein, verkaufst sie wieder. Ich habe das immer nur in den Joule Fixen, so hieß es, die Meetings damals. Ich war ja nur als Praktikant dabei und habe den beigewohnt und habe nicht viel dazu beitragen können. Ich habe einfach nur gedacht, wo ich nach Hause gegangen, musste mich immer zwicken. Die sprechen hier bei AC Milan, Barcelona und West Ham und Liverpool und hast du nicht gesehen. Und dann werden die eingekauft und gekauft. Ich habe eigentlich immer gedacht, so als Laie, da ruft Verein X, Verein Y an. Der Uli ruft beim keine Ahnung was an, wollt ihr mal vorbeikommen, ein Spielchen, jo, wir kommen. Aber es ist halt wahnsinnig komplex. Das habe ich damals schon dann als Praktikant miterleben dürfen. Ja. Und da habe ich mich einfach komplett aufgehoben gefühlt und habe gesagt, Wahnsinn, also das ist ja besser als alles andere. Also ich habe damals hier bei uns im Baustoffbetrieb auch gearbeitet, habe auch von der Pike an alles mitgemacht, habe LKW gefahren, habe Holz ausgetragen, habe Stapler gefahren, habe den Hof gefegt, aber es war jetzt nicht so spannend. Und im Steuerbüro hat es mir auch nicht so wahnsinnig gut gefallen. Und das fand ich einfach so faszinierend. Und dann bin ich auch da hängen geblieben, ja. Mhm. Das war so der Einstieg.
Dein Bruder habe ich gerade unten laufen. Sie hat ja eigentlich auch Fußball gespielt?
Mein Bruder hat auch Fußball gespielt, ja. Aber nur bis zur Jugend. Und wenn wir mal Sondertraining mit Papa hatten, war er immer derjenige, der mich komplett, weil er ist 4 Jahre älter als ich, 3,5, hat er mich immer komplett umgeflext von hinten. da kann ich mich auch gut daran erinnern. Waren immer bissige Brüderduelle, so wenn wir mal gespielt haben. Marc war okay, aber auch nicht mehr. Und hat es dann relativ schnell auch eingesehen und dann hat er auch irgendwann aufgehört, aber war ein ganz passabler, oder ist es immer noch ein ganz passabler Tennisspieler auch, ja. Okay. Ja, okay.
2014 bis 2016 dann Match IQ und dann sind wir auch schon bei Onside ab 2017.
Genau, Match IQ war ich denn und dann habe ich irgendwann gedacht, ich will meine eigene Firma aufmachen und habe dann 2017 Onside gegründet.
In der Selbstständigkeit, was war so die Ursprungsidee?
Also ich bin ja aus einem selbstständigen Haushalt, ja. So, ich war bei Match IQ dann auch Geschäftsführer schon, aber es war gefühlt nicht meine Firma, weil die gab es ja auch schon und da war alles schon da und da gab es auch schon eine Gesellschafterstruktur. Und die jetzt auch nicht so meine war, wenn ich ehrlich bin. Und da habe ich gesagt, Mensch, so eine eigene Firma, so, das wäre es doch eigentlich. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, damals mit Marc Hoseke, mit Marc Klopp auch, Sohn von Jürgen, Sport 5, auch da waren von Anfang an dabei. Also mein damaliger Praktikumsarbeitgeber und danach auch Arbeitgeber haben dann auch mitgemacht. Und dann haben wir 2017, kann ich mich noch gut daran erinnern, auf dem weißen Blatt Papier die Onside Sports gegründet. Ja. Der Name kommt auch von der Familie Klopp auch, hat Marc so ein bisschen mit reingebracht, weil Papa war damals noch ein Liverpool-Trainer und in England sagt man immer, he's able to strike a goal, he's onside, not offside, also er ist nicht im Abseits. Und Onside ist ja auch ein bisschen an deiner Seite und so kam der Name zustande und ja, dann haben wir die Firma gegründet und sind einfach mal auf los ging's los, ne?
Mit Nils Jansen, der ist ja immer noch dabei, hast du gerade erwähnt, Gesellschafter, Marketing. Mhm. Was ist er für ein Typ? Warum ergänzt ihr euch so gut? Ihr seid ja ganz unterschiedlich, wenn man euch so von außen betrachtet, ne? Ist ja. Das vielleicht das Erfolgsrezept auch nicht?
Also Nils und ich kennen uns jetzt wirklich schon extrem lange. Wie gesagt, seit der ersten Stunde im Studium haben, würde sagen, die ersten 3-4 Jahre jeden Tag zusammen verbracht. Also wirklich jeden Tag. Also selbst Weihnachten war er bei uns, auch in der Familie, hat mit uns Weihnachten verbracht. Wir haben eine Menge erlebt im Leben. Natürlich hat man irgendwann auch dann eine eigene Familie und eigene Kinder auch und kann nicht mehr so viel Zeit verbringen, vielleicht wie es früher der Fall ist. Aber Nils war eigentlich immer an meiner Seite, war ein treuer Weggefährte, hat, egal was ich gemacht habe, immer da so, hat auch dann damals in Lichtenthal das Ganze mitbegleitet, hat da auch schon das Marketing gemacht und die Webseite und hat sich Dinge einfallen lassen, war jetzt nie der Mann für die erste Reihe so, aber er war einfach ein wichtiger Freund und Wegbegleiter immer. Und wir haben eine schöne Spendenzeit zusammen gehabt und dann ging es halt weiter. Wir waren dann zusammen in Hamburg, also er war dann auch mal Marketingleiter beim 1. FC Kaiserslautern. Mhm. So, da haben sich die Wege mal kurz, wo ich im Headquarter war bei Sport 5, getrennt, aber trotzdem haben wir immer zusammen und ich habe ihm gesagt, Nils, wenn ich meine, ich habe ihn dann auch zum Match-IQ geholt. Da ist er dann auch angefangen und dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt die Onside und dann war Nils auch da wieder dabei. So, jetzt ist er bei Kickers dabei und wie gesagt, seit 2000. Wann war das? So lange jetzt schon? Das ist ja schon ein paar Jährchen, ne? Ja. Also bin auch sein Trauzeuge. Und am Ende des Tages, ja, verbindet er uns jetzt schon eine ganze Ewigkeit und wir können, glaube ich, ja, schon ein kleines Buch darüber schreiben. Nils war damals übrigens, wo ich bei Frank Elsner gearbeitet, war er auch bei Frank Elsner. Aber ja. ich war bei Menschen der Woche und er war bei Verstehen Sie Spaß. Und Nils, seine Aufgabe war es immer dann auch so das Warm-up zu machen. Das habe ich übrigens auch gerne gemacht. Nils nicht so gerne, weil er halt nicht so die Leute unterhalten wollte. Und dann müsst ihr euch vorstellen, beim Warm-up musst du da dann immer auch so ein bisschen die Leute zum Lachen bringen und so. Dann hat er gesagt, um Gottes Willen, heute muss ich wieder zu Verstehen Sie Spaß und das Warm-up machen. Das war nicht so seins. Das kann ich mich noch daran erinnern, dass er mir immer davon berichtet hat. Aber ja, das war auch da. Wie gesagt, er war beim SWR, ich war beim SWR, Lichtental, dann Sport 5, Match IQ, jetzt Onside, Kickers Emden, Blau-Weiß-Lohne war ja auch mit mir. Also wir haben alles zusammen gemacht, irgendwie, ja.
Er ist ganz froh, dass du da bist, dass er sich im Hintergrund halten kann. Ne?
Ja, obwohl, muss man sagen, auch Nils hat sich in den Jahren entwickelt. Er macht jetzt auch Vertrieb und Sponsoring für Kickers Emden. Und da würde ich schon sagen, wenn man das vergleicht zu den Anfangszeiten, ist er jetzt auch schon eine kleine Vertriebssau, wenn man das so sagen darf, geworden und viel offener noch und als damals. Auch da ist eine Entwicklung, hat das stattgefunden, und würde ich jetzt schon sagen, dass er mittlerweile auch sehr offen ist, ja.
Seit kurzem gibt es eine Kooperation mit der japanischen J-League. Gestern warst du in Herzogenaurach.
Genau.
Bei Adidas. Was magst du da was drüber erzählen?
Ja, wir hatten Termin auch mit unserem Partner Sport Böckmann und Adidas und haben dann über Kickers gesprochen. Haben dann über Onside gesprochen, und da wir, wie gesagt, damals hatten wir, wo wir in Emden angefangen haben, noch einen anderen Ausrüster, und wir wollten aber unbedingt Adidas auch haben und haben da, glaube ich, auch noch so eine kleine Abfindung sogar gezahlt, dass wir mit Adidas aufs Trikot kommen können, weil der alte Ausrüster hatte noch irgendwie einen Vertrag. Das hat der Nils auch abgewickelt, und dann war Adidas unser Partner. Jürgen Klopp ist ja auch von Adidas ausgestattet, und Adidas fand cool, und und so hat sich das ein bisschen entwickelt, und Sport Böckmann ist jetzt hier irgendwie auch 5 Kilometer vor meiner Haustür, zweitgrößter Adidas-Partner auch in Deutschland. Und dementsprechend hatten wir da gestern einen Termin, haben mal uns den Campus angeguckt, haben den Homeground, die haben ja auch ein Trainingsgelände dort, haben wir uns angeschaut. Und dann unterhält man sich, ne, was können wir machen für die neue Saison, können wir mal eine Sonderkollektion machen, können wir mal für Onside noch was machen, wir wollen auch bei Onside gerne so die Original-Sachen haben, sind schwer zu bekommen auch, und dann geht es über Freiware, über Konditionen, und man tauscht sich einfach auf, um dann halt auch die nächsten Steps zu besprechen, und deswegen waren wir gestern da, Nils ist heute noch da, ich bin gestern Abend noch spät nach Hause gefahren, weil ich heute mit euch zusammen bin, und dementsprechend kommt Nils erst heute wieder aus Herzogenaurach, aber mein Sohn hat auch noch Abschluss auch beim Fußball, ja. Deswegen bin ich da auch noch gleich, und waren wir gestern, haben einen schönen Tag in Herzogenaurach.
Real Madrid in Tirol war eines deiner Highlights, hast du gleich mal gesagt. Stimmt das, dass du den Deal im Auto auf dem Rückweg aus dem Urlaub eingetütet hast?
Das ist korrekt.
Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, wir sind ja auch gerade wieder dran. Normalerweise macht die Spiele bei uns der Alex. Der organisiert über 300 Spiele im Jahr. Also ist ein eigenes Department bei uns. Keine Ahnung, Real hat sich irgendwie so entwickelt, dass es noch bei mir bleibt. Wir haben ein gutes Verhältnis zu Real Madrid, muss ich wirklich sagen. Und ja, die Vereine melden sich immer, wenn sie was brauchen. So, ne? Dann ist es immer so, wenn du merkst, okay, du brauchst jetzt nicht proaktiv nachfragen, braucht ihr noch was? Dann wird die Antwort sein, nee. Wenn solche großen Vereine denn was wollen. Und es war relativ spät. Ich kam gerade aus dem Urlaub wieder. Waren so die letzten Tage, weil wir sind ja mal 4, 5, 6 Wochen am Stück unterwegs, und dann bleibt nicht viel Zeit in den Sommerferien, und dann holen wir die Familien immer rüber und verbringen noch so ein bisschen Zeit mit denen, sind aber nebenbei noch am Arbeiten. Und auf dem Rückweg rief dann Real Madrid an, meine Kinder hinten, meine Frau Alice auf dem Beifahrer, und Alice meinte heute noch, es wären irgendwie, ich hätte 7, 8 Stunden durchtelefoniert, weil halt immer wieder die Anrufe kamen. Und dann müsst ihr euch so vorstellen, die suchten halt dann unbedingt ein Spiel, und Xabi Alonso war der damalige Trainer, er wollte halt nicht gegen einen großen Gegner spielen, so irgendwas Kleineres, und Real Madrid, wenn die irgendwo spielen, wollen sie auch eine Antrittsgage haben, die ist nicht weniger als 7-stellig auch. Das ging dann aber auch nicht, weil wenn du nur ein Stadion hast, wo 15.000 reinpassen, habe ich ein bisschen überlegt, habe ein bisschen telefoniert, und dann irgendwann kamen wir auf die Idee, warum machen wir es nicht im Tivoli, kleines Stadion, können sie gegen die WSG Tirol spielen, kleiner Gegner, aber immer noch erste Liga Österreich. Ja, und das hat sich dann im Auto alles angebahnt, dann haben wir die Antrittsgagen im Auto mit ihm verhandelt, dann habe ich meinen Kollegen Christian Ablinger angerufen, Christian, ist das Stadion überhaupt frei, ruf mal an, ob das frei ist, wird die WSG dann auch spielen und so, muss ja, gehören ja immer zwei Seiten dazu. Und die österreichische Liga spielte auch schon, und dann ist noch Wacker Innsbruck in dem Stadion drin, und dann war der Rasen nicht gut, und ach, das waren also, und das mussten wir alles klären, aber was haben wir denn so gekriegt, dass, wo ich dann ausgestiegen bin, hatten wir einen Deal. Und wenn Real Madrid kommt, natürlich auch, ich habe dann das Line-Up gesehen auch mit allen Topstars, mit Kylian Mbappé und Co. Es war ganz schön, weil am Ende konnten unsere Kinder auch, also von allen unseren Kollegen und Mitarbeitern, die haben ja auch die meisten schon Kinder, so konnte Nils sein Junge mit einlaufen, mein Junge konnte mit Kylian einlaufen, sein größtes Vorbild, so den wird er nie in seinem Leben vergessen. Auch das nochmal eine kleine Anekdote, ich habe dann einfach meinen Ansprechpartner von Real Madrid, habe ich gesagt, Enrique, wir haben übrigens noch ein paar Einlaufkinder hier, sagt er, boah, Einlaufkinder, Henning, was müssen wir bei Real Madrid vorher festlegen, die Spieler wissen von nix, so, was haben die denn, Trikots und so, ne? Ja, Trikots, keine Ahnung, die haben einfach Trikots, so. Der eine hat ein Real Madrid-Trikot von 98, der eine hat eins von 2006, nee, geht nicht, müssen alles aktuelle Saison sein. Ich noch schnell bei Sport Böckmann angerufen, hab dann noch irgendwie 11 Trikots organisiert für die Kinder, weil er sagt, es müssen aktuelle sein, sonst können die nicht mehr einlaufen, und dann sind die aber am Ende alle beseelt mit den Spielern eingelaufen. Wir haben die schon im Hotel empfangen dürfen, in der Tiefgarage. Also es war auf jeden Fall ein spezieller Moment, weil Real Madrid wirklich sehr, sehr voll war. Ja, und ich bin jetzt eigentlich nie so, dass ich sage, schau, wenn du von einem ersten Tag an diesen Beruf machen darfst, ja, dann ist das irgendwo auch so, ich will nicht sagen eine Normalität, also wir wissen das sehr zu schätzen, was wir machen, aber es ist halt einmal mein Beruf. Ja. Und ich denke mir, okay, da verdiene ich Geld mit, aber irgendwie ist ja auch nichts Besonderes, was ich mache, weil ich telefoniere einfach so. Und dann sagt meine Frau manchmal zu mir, naja, Henning, aber ja, ist nur ein Telefonat, aber am Ende kann halt auch nicht jeder bei Real Madrid anrufen. So. Also ich wüsste jetzt nicht, wen ich da anrufen sollte. So. Und das halt dann denke ich mir, okay, wir haben schon auch irgendwo eine Daseinsberechtigung und müssen uns jetzt auch nicht verstecken, was wir machen. Und das war dann cool, wenn du siehst, dass die Kinder Augen so geleuchtet haben. Und selbst wir haben noch ein bisschen gestaunt, wenn so, das muss man einfach sagen, wenn dann so Persönlichkeiten aus dem Bus aussteigen und Real Madrid ist einfach Real Madrid, so, dann ist das schon normal. Ich hatte damals auch ein Barcelona-Spiel schon gemacht, zweimal sogar schon. Aber Real ist halt Real. So. Ich bin jetzt kein Real Madrid-Fan, aber sie sind einfach professionell. Und ich habe dann im Nachgang nochmal ein Trikot von ihnen bekommen, nach dem Spiel ins Büro geschickt. Und da haben sie einfach gesagt, das ist einfach eine nette Geste von uns, Henning, betrachtet es einfach als Freundschaftsgeschenk, so, das müssen sie nicht machen, so, ja. Und das finde ich einfach, ja, da kann man sich schon noch ein paar Sachen von abschauen manchmal.
Wir haben nochmal zwei Sprachnachrichten, so viel hatten wir heute noch gar nicht, ne?
Nee,
sonst bis haben, jetzt. Sonst haben wir Tony mal mehr, aber wir kommen jetzt langsam dazu.
Machen wir uns warm hier so
langsam, ja. Okay. Als erstes,
ja, mit Kickers Emden ging es im letzten Sommerjahr zur Vorbereitung ins Seehotel nach Ankum. Mhm. Und Geschäftsführer Georg Dobelmann hat uns eben eine kleine Sprachnachricht geschickt.
Georg. Ja. Moin, ihr Johnnys da draußen. Liebe Grüße nach Emden. Was habe ich gehört? Mein Kumpel Henning sitzt heute bei euch. Henning Rieselmann. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre, machen ganz gute Geschäfte im See- und Sporthotel. Ich muss auch wirklich sagen, dass wir mittlerweile über die Jahre, lieber Henning, darf ich glaube ich sagen, wir sind schon mittlerweile gute Kumpels und wir haben immer Spaß miteinander, wenn wir uns sehen. Ich finde das toll, was du für eine Arbeit machst. Ich finde das auch ganz toll, was du da für Kickers Emden machst. Bist ein feiner Kerl und grüße die ganzen aus Friesen da oben in Emden. Ich habe euch alle lieb, euer Oberjohnny und Henning, ganz liebe Grüße nach Emden hin. Tschüssikowski, wie immer, aus Ankommen. Lieber Henning, noch ganz zum Schluss. Du hast zwar schon eine ganz große Schnauze, nicht? Dafür bist du ja bekannt, nicht? Aber ich schwöre dir eins, meine ist noch größer. Tschüssikowski, Tschüssikowski, Tschüssikowski.
Ja, der Georg ist auf jeden Fall, also ich kenne ihn jetzt wirklich schon ein paar Jährchen und danke erstmal für deine Nachricht. Georg ist ja jetzt auch durch seine Social-Media-Auftritte, ja, die er da hat, Weltbild geworden. Ja. Aber man muss ihn halt auch kennen, so wie man mich halt kennen muss. So, wenn man die Leute jetzt nur vom Fernsehen kennt, dann würde ich auch sagen, boah, der Tuchel ist arrogant oder der Dobelmann, was redet der für ein Quatsch oder der Rieselmann, die Fresse kann auch nicht sehen. Also man hat ja immer was zu meckern, so, ja, ne? Ist ja in Deutschland sowieso ein Thema, womit ich mich nicht ganz anfreunden kann, aber Georg hat einfach, muss man einfach sagen, ein riesengroßes Herz. Ich weiß nicht, wie viel Kohle er auf dem Konto hat, können wir alle nicht mitstinken, glaube ich, aber trotzdem hat er einfach, natürlich hat er auch eine große Klappe, aber den Menschen dahinter sehen die meisten nicht und den habe ich halt kennenlernen dürfen. Und Georg hat wirklich auch ein großes Herz und das Herz vor allen Dingen auch am richtigen Fleck und das erkenne ich relativ schnell bei Menschen. Mit denen möchte ich ja dann auch was zusammen machen und er ist nicht nur ein Macher, das ist er wirklich mit seinem Schnäppchenläden, die er da hat, ist ein Schnäppchenkönig. Ja. Aber bei all dem Sarkasmus und auch vielleicht, wie er manchmal so rüberkommt, das kann auch mal ein bisschen härter sein und ein bisschen alte Schule, auch ein bisschen schroffer, aber trotzdem hat er eine ganz liebevolle Art und Weise und das wissen die ihn kennen, auch sehr zu schätzen. Ich glaube auch seine Mitarbeiter wissen das zu schätzen und am Ende muss ich sagen, kann ich auf Georg nichts kommen lassen, Handschlagqualität. Wir brauchen jetzt auch keinen Kooperationsvertrag, wenn wir einen haben, kann ich mit Georg einfach abklatschen in die Hand und ich weiß, ich kann mich darauf verlassen und vor allen Dingen, wenn ich was brauche, kann ich ihn mal anrufen. Er braucht mich jetzt nicht so viel, weil wie gesagt, er hat mehr Autos als alle anderen und auch mehr Kohle und auch was weiß ich, was man alles braucht. Er weiß aber auch, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist, das weiß er auch so. Von dieser Stelle auch liebe Grüße an dich, Georg, hör auf mit dem Rauchen, so, das ist gefährlich, sage ich dir immer wieder, weil er raucht auch ziemlich viel und auch überall und ist ihm auch scheißegal wo, weil er ist ja der Oberjohnny, dann darf man das auch, aber auf jeden Fall, um das abzukürzen, ein cooler Typ und ich glaube, das Wort Kumpel passt ganz gut zusammen, also wir fahren jetzt nicht zusammen im Urlaub, aber ich kann ihn jederzeit anrufen, er mich auch und wenn wir uns sehen, freuen wir uns immer.
Jemand, der deinen beruflichen Weg zum Großteil mitverfolgt hat, ist der bereits angesprochene Marc Kosicke, unter anderem Berater von Jürgen Klopp.
Ja.
Und auch Marc hat sich nicht nehmen lassen, uns eine kleine Nachricht zu schicken.
Nett.
Ja, mal gucken.
Hallo und Grüße in den Podcast. Ja, Henning sitzt da und was mich ganz besonders freut ist, dass Henning ja noch nie, soweit ich weiß, in einem Podcast war und ich ihn mir definitiv danach anhören würde. Henning, Nochmal danke, danke für unsere gemeinsame Reise, als du seinerzeit ja etwas traurig und unfair bei MatchIQ behandelt wurdest und gesagt hast, du machst dich jetzt selbstständig, war mir sofort klar, dass ich dabei bin, weil ich selten Menschen getroffen habe, die so viel Energie haben, die so einen Biss haben, die Ideen haben, die immer dranbleiben, nicht ruhen, immer weitermachen wollen, gleichzeitig ein großes Netzwerk und Gefühl für das Fußballbusiness besitzen und darüber hinaus auch noch vom Sport Ahnung haben. Das hast du sowohl in Lohne als Trainer als auch jetzt in Emden als Manager eindrucksvoll bewiesen. Und ich bin mir sicher, für dich gibt es da auch im Sport keine Grenzen. Sollte mal irgendwann ein Verein, insbesondere aus dem Norden, denken, boah, wir brauchen mal eine richtige Heißhose hier, der schon sehr viel Erfahrung hat, der aus Scheiße Sahne gemacht hat in ein paar Vereinen, dann würde ich dich sofort holen. Aber das Wichtigste ist, du bist und bleibst ein Familienmensch und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie freudig du uns mal an dem Freitag zum Schulschluss sozusagen besucht hast und es das Ritual Essen im Hause Koseke, Fischstäbchen, Kartoffelpüree und Spinat gab oder Erbsen und Möhren, ich weiß es nicht mehr, die Gemüsebeilage wechselt ab und zu mal und du dich total gefreut hast, dabei zu sein und mach einfach weiter so. Bleib dieser Familienmensch mit dieser Lust aufs Arbeiten. Wir sind alles Jungs, die in einem riesengroßen Candy Store unterwegs sind. Und ich finde, das lebst du ganz toll, dass du jeden Tag dankbar bist, dafür im Sport zu arbeiten, da dein Geld zu verdienen, deiner Leidenschaft zu folgen. Und bleib einfach nur gesund. Alles andere kommt. Vielleicht noch ein Wunsch in eigener Sache. Klasse wäre, wenn du es irgendwann schaffst, mit mir mal ein alkoholisches Getränk zu trinken oder zwei. Aber altes Fingerregel, ne? Alles kann, nichts muss. Viel Spaß euch noch und ich freue mich aufs Ergebnis. Grüße.
Ja, vielen Dank, Marc. Bin ich ein bisschen gerührt, wenn ich ehrlich bin. Er war in Emden. Marc war in Emden. Und ich glaube, er hat es auch gemocht und auch ein bisschen lieben gelernt, wie so Kickers funktioniert. Weil, ich kann mich erinnern, dass Marc auch am Spielfeldrand mit einem Pilz in der Hand stand. Und ja, so immer sagt, also Marc Koseke ist, ich weiß nicht, wer ihn nicht kennt, aber ist auf jeden Fall eine Fußballgröße auch, ne? Das würde ich sagen, der bekannteste Trainer, Berater auch, den es so gibt. Und er sagt dann immer zu mir, Henning, das ist noch der wahre Fußball hier, so in Emden. Wenn du mit Liverpool ein- und ausgehst, wenn du für andere Vereine Beratungsdienstleistungen machst und schon die ganz, jetzt ist er gerade in Amerika mit Jürgen auch bei der WM, und dann bist du in Emden. Ich fand auch cool, dass er gekommen ist. Will ich jetzt auch. Und dann stand er mit Pilz da. Wir sind damals noch nach dem Spiel, boah, ich krieg's gar nicht mehr, irgendwie so eine Kaschemme gegangen, haben noch ein paar Pilz getrunken. ich trinke leider keinen Alkohol. So, das nicht, weil ich es nicht will, sondern weil es mir einfach nicht schmeckt. So. Aber ich glaube, Marc hat da, ist ja auch Sponsor bei uns. Vielen Dank dafür, Marc, dass du uns da noch unterstützt. Ja, er hat, glaube ich, gespürt auch, dass das so der wahre Fußball ist und das ist auch das, was es ausmacht. Marc hatte auch schon diverse Male die Möglichkeit, als CEO zu Bundesliga-Clubs zu wechseln. Will gar nicht ausschließen, dass es vielleicht nochmal macht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das, was er gesagt hat, glaube ich, ganz, ganz richtig auch, dass wir im Fußball arbeiten dürfen, ist ein Privileg, so sehe ich das auch nach wie vor. Und trotzdem ist halt, das macht mich auch ein bisschen immer so down to earth, wenn ich jetzt dann mal mit diesen großen Vereinen spreche und dann komme ich in Emden in die Kabine so, deswegen bin ich auch nie nervös, wenn ich mit irgendjemandem spreche so, weil ich einfach denke, okay, also ne, ist jetzt irgendwie ist das noch Dorffußball hier, so kommt es mir jedenfalls vor, so nicht abwertend klingt jetzt, aber es ist einfach, die Kabine in Emden sieht ja nicht besser aus als die in Pepsum, so, ne, und der Platz sah es bis vor letztem Jahr auch nicht aus, also von daher ist das schon für mich auch noch, auch wenn wir jetzt auf Profibedingungen umstellen in Emden, ist das für mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es für mich ehrlicher Amateursport auf gehobenem Niveau und ich danke Marc für die Worte, wir haben wirklich einen sehr, sehr engen Draht und ich bin damals bei MatchIQ weg, weil mir die Gesellschaftsstruktur nicht gefallen hat. Da war ich traurig auch drüber. Ich wusste nicht, dass, kurze Anekdote nur, dass noch einer, damals noch vom HSV, war jemand drin bei uns. Das wusste ich nicht, dass der Gesellschafter ist. Das haben sie mir nicht gesagt. Das fand ich traurig. Das war auch so ein bisschen zum Vertrauensbruch. Ich muss Vertrauen auch haben. Dann bin ich auch gut, wenn ich das Vertrauen spüre. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann mache ich mein eigenes Ding auf. Und dann war ich froh, dass mir auch solche Leute dann auch geholfen haben, den Start zu machen. Wie gesagt, wir hatten ein weißes Blatt Papier. Und da bin ich Marc immer noch sehr dankbar für und deswegen sage ich auch, vergiss niemals, wo du herkommst. Und ja, Marc ist so eine Art Mentor für mich. Wir können uns immer austauschen, wenn ich mal eine Frage habe oder wenn irgendwas ist. Wie gesagt, er kennt die ganz Großen im Sport, arbeitet auch mit ihnen auf Augenhöhe und ja, ist immer schön, wenn wir uns sehen. Und Hausmannskost wird auch bei uns zu Hause gelebt. Also das, wenn ich jetzt, meine Frau fragt mich immer mittags, wenn ich mal hier bin, was möchtest du essen? Und dann ist immer so Kartoffelbrei, Fischstäbchen oder keine Ahnung, Nürnberger mit Rotkohl und Kartoffeln, das ist das Lieblingsessen von meinem Sohn oder so. Also das ist halt bei uns so, wir essen jetzt nicht jeden Tag nur Fleisch, so ist auch mal ein Salat dabei. Aber eher so die Hausmannskost, so mit sehr groß geworden und das soll auch so bleiben. Ja. Also vielen Dank nochmal, Marc.
Kommen wir ein bisschen zurück zum Fußball. Sommer 2019 wirst du Trainer und sportlicher Leiter bei Blau-Weiß-Lohne. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist dazu gekommen, dass ich immer mit, also ich habe in Lohne gespielt, ja, und ich habe am Ende des Tages immer schon auch mit Onside, denn auch mit Match IQ Spiele gemacht in Lohne. Also wir haben da mit Köln gespielt, mit West Ham gespielt, mit Werder Bremen gespielt. So habe ich dann mit Manuel Arlinghaus, dem Fußballabteilungsleiter, relativ schnell dann auch mal an einem Tisch gesessen. Manuel hat mich gefragt, sag mal Henning, wie machst du es eigentlich, was hast du sonst gemacht, du warst ja auch schon mal Spielertrainer. Lohne hatte damals so, ja, den ewigen Vizemeister irgendwie in TuS, so sind nie aus der Landesliga rausgekommen. Und dann haben wir über Onside gesprochen, was wir als nächstes in Lohne machen können. Und dann haben wir irgendwie in seinem Arbeitszimmer bis abends 12 Uhr da zusammengesessen, 5-6 Stunden über Fußball gesprochen. Und am Ende hat er mich gefragt, sag mal, hast du nicht Bock auf Trainer in Lohne? Da ich sag, boah, Trainer in Lohne, das ist jetzt gar nicht so meine Planung gewesen. Weil ich auch mit Onside, wie gesagt, stark eingeschränkt war und auch bin nach und nach wie vor. Ja, und dann habe ich mir ein bisschen Bedenkzeit gegeben und dann habe ich gesagt, boah, Lohne ist eigentlich der größte Verein hier so im Kreis Vechta. Hat es jetzt seit Jahren nicht geschafft, aus der Landesliga rauszukommen. Ich habe jetzt 3 Jahre schon mal Trainer gemacht, wenn auch nur in der Kreisliga und Bezirksliga. So, wir sind ja auch aufgestiegen in meinem zweiten Jahr in Lichtenthal, nachdem wir den Klassenerhalt geschafft haben. Und dann habe ich mir kurze Bedenkzeit gegeben. Meine Familie hat gesagt, Henning, mach's nicht. So, du hast hier eine Firma zu führen, du hast noch irgendwie Kinder und so und das ist alles zu viel und was willst du noch alles machen? Ich habe es aber trotzdem gemacht und das war am Ende auch kein Fehler und es war eine wunderschöne Zeit und vor allen Dingen auch erfolgreiche Zeit. Und dann habe ich versucht, den Verein ein neues Leben einzuhauchen, wie ich es halt dann so mache. Haben alles auf links gedreht. Also nochmal, ich drehe nicht immer alles auf links. Also wenn ich jetzt zum SV Meppen gehen würde, dann würde ich gar nichts auf links drehen. Da ist alles da. So, nicht falsch verstehen jetzt. Ne? Also, aber da musste es halt. Da war das Vereinsheim nicht da. Da waren keine Zuschauer da. Der Rasen war scheiße. Also es waren die Startvoraussetzungen. Die Anlage an sich war gut, ne, von der Infrastruktur. Und dann habe ich gefragt, okay, was sind meine Kompetenzen? Sag mir, was ich darf, was ich nicht darf. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal versuchen, in 3 Jahren in die Regionalliga aufzusteigen. Das ist das Ziel. Ja, oh, das haben wir auch nach 2 Jahren geschafft, denn, ne?
Ja, erstmal direkt Oberliga, dann Regionalliga. Zudem habt ihr Niedersachsen-Pokal gewonnen, ne? Im Elfmeterschießen gegen Heslinger FC.
Genau.
1000 Lohne-Anhänger in 14 Reisebussen gingen mit nach Hannover.
Ja.
Hat Tolli rausgeschrieben. Durch den Pokalsieg zieht Lohne natürlich dann den DFB-Pokal ein. Dort gab es ein 0-4 gegen Augsburg. Ist trotzdem so dein größter Erfolg als Trainer, dass du das da so erreicht hast?
Ja, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe ja gerade gesagt, so am einprägendsten ist immer noch der Klassenhalt in der Kreisliga gewesen. Das war so am emotionalsten für mich. Aus der Landesliga aufzusteigen ist schön, keine Frage. In die Oberliga-Meisterschaft, Regionalliga zu spielen, war sicherlich auch ein toller Erfolg als Trainer. Ja. Kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. War auch ein schöner Erfolg, das Pokalspiel im Elfmeterschießen zu gewinnen vor 1400 Lohnern in Hannover. Das war sicherlich auch, was uns immer in Erinnerung bleiben wird. Es war auch das erste Mal, dass Blau-Weiß-Lohne überhaupt im DFB-Pokal war. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich war bei der Auslösung auch in Dortmund im Museum vor Ort.
Ja.
Augsburg war nicht so der absolute Wunschgegner. Mich hat der Michael Ströll, der Geschäftsführer, sofort angerufen. Nur danach hat er gesagt, Henning, ganz ehrlich, was ist denn das für eine Euphorie hier? Ne? Ein bisschen mehr Euphorie, bitte.
Das so wie jetzt mit Jadelo.
Ja, ähnlich jetzt mit Jadelo. Ja, das ist manchmal so. Ich hätte mir irgendwas, selbst, also ich sag mal, St. Pauli, Hannover, Fortuna Düsseldorf, selbst ein Zweitliga-Los wäre da irgendwie für uns attraktiver gewesen. Aber am Ende haben wir die Bude auch so voll gemacht. So, wir haben bis zur, ja, ich glaube, 60., 70. stand es auch 0-0. Ich habe in der Halbzeit auch noch ans Wunder appelliert, dass wir das noch schaffen können. Auch stand 0-0. Wir haben uns gut eingespielt. Ich habe in Lohne damals dieses Mann gegen Mann mit meinem Co-Trainer Sandro Heskamp eingeführt. Wir haben alles Mann gegen den Mann gespielt. Das war echt eine Taktik, die nicht einfach ist. Man unterschätzt es, wenn man sagt, ja, Mann gegen Mann geht doch einfach mit, aber so einfach ist es nicht. Was machst du, wenn der Erste ausgespielt wird? Wer geht dann nach? Wer rückt raus? Dann ergeben sich wieder Lücken. Und also da habe ich auch viel gelernt als Trainer in der Zeit, weil es natürlich schon, wenn du Kreisliga anfängst, am Ende bist du Regionalliga-Trainer. Dann musst du dich auch schon anders einstellen auf die Jungs und ich habe viele Jungs mitgenommen, die nicht Regionalligaspieler waren, sondern wir haben sie zu Regionalligaspielern gemacht. So. Und es war einfach eine schöne und prägende Zeit. muss man einfach sagen. Der Abschied, ja, der hätte anders laufen können, da bin ich auch ganz ehrlich, können wir auch gerne drüber sprechen.
Ja.
Aber ansonsten war das vom Erfolg gekrönt und klar, ich habe Sachen verändert so, das war vielleicht für den einen oder anderen auch vielleicht dann irgendwie too much oder so, kann sein, mag sein, aber am Ende des Tages zählt das große Ganze und da würde ich sagen, zehrt der Verein auch heute von. Auch wenn er jetzt abgestiegen ist, aber zumindest mal die ersten zwei Jahre danach würde ich schon sagen, so ehrlich müssen wir auch sein, ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen zu wollen, aber ich glaube, wir haben da eine ganz vernünftige Arbeit gemacht.
Das dachte ich mir so, dass Erfolg und Misserfolg da manchmal so nah beisammen liegen, weil im Herbst 2022 war Schluss. Du bist dann als Trainer und sportlicher Leiter zurückgetreten. Es gab beim Spiel gegen Bremer V eine Beleidigung, das brauchen wir jetzt nicht wiederholen, das kann jeder nachlesen. Wir kommen gleich auch noch auf die Reaktion der Mannschaft und was das für Schlagzeilen gemacht hat, aber hast du eigentlich in dem Moment, wo du es gesagt hast, schon selber bereut und hast gedacht, oh, das war vielleicht zu viel?
Nee, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also ich kann auch sagen, weil ich habe zum, also nochmal, ich bin, es gab zwei Spieler, die am Ende des Tages grob angegangen worden sind, so vor meiner Trainerbank und ich war, muss ich schon sagen, ich war immer ein sehr emotionaler Trainer, vor allen Dingen auch in der Kabine, aber nicht an der Seitenlinie.
Mhm.
Also alle, die mich so an der Seitenlinie verfolgt haben, werden das bestätigen, dass ich da immer sehr besonnen war. Ich habe mich nie mit Schiedsrichtern angelegt, ich habe mich nie mit gegnerischen Trainern angelegt. So, es gab da eine Vorgeschichte, ich war eine Woche vorher schon beim Bremer SV, ich war mit Ralf Vogt, habe ich noch heute ein sehr enges Verhältnis, so wollte ihm Hallo sagen, er hat mir seine Eltern vorgestellt, da waren Spieler von Bremer SV, die mich dann da irgendwie beleidigt haben und gesagt haben, hey, was bist du jetzt an der Auswechselbank hier? Verpiss dich mal hier, so, da fing schon an. Dann haben sie, ich habe ja immer Lohn in den Rasen gemäht, Videos von uns gemacht oder von mir gemacht, wie ich auf dem Rasenmäher sitze, so ein bisschen provokant. Der Spieler hat ja natürlich auch noch die ganze Stimmung nach den Fouls aufgehitzt, so, und dann kam der noch zu mir, so, und dann habe ich zum Schiri diesen Satz gesagt, so, also Schiri nach dem Motto, was ist das hier für eine, ne, Punkt-Punkt-Punkt-Truppe, müssen sich mal ein bisschen besser benehmen hier, so, da habe ich wirklich gar nicht drüber nachgedacht, also ich habe es zum Schiedsrichter auch gesagt noch, ne. Und dann hat der Schiri, der ging so zwei Meter hinter mir, erstmal gar nichts gesagt. Und mal hat er gesagt, Herr Henning oder Herr Rieselmann, ich weiß nicht mehr. Und hat er mir eine rote Karte gezeigt. Und ich dachte, hä, ich habe doch ganz vernünftig mit dir gesprochen, habe ich gesagt. Was ist denn jetzt los eigentlich? Und dann sagt er, ja, hier, Punkt, 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 Truppe.
Ja.
Und dann sagt er, ach du Scheiße. Und dann habe ich gesagt, jetzt wollen wir das Thema aufmachen hier, nach dem Motto Rassismus und hier und da. Also ich habe, wo ich es gesagt habe, gar nicht drüber nachgedacht. So. Und das weiß auch jeder, der mich kennt, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat. So. Aber natürlich war der Satz nicht richtig. So. Ich habe mich da mal auch, wie gesagt, ich habe das Spiel zu Ende gemacht. In der Halbzeit habe die Jungs noch eingestellt, habe dann eine rote Karte bekommen, wir haben das Spiel 1-0 gewonnen. Ich habe dann beim Verein angerufen und gesagt, du, ich glaube, das wird noch eine große Nummer. Der Verein hat gesagt, oh, überhaupt nicht, Henning. Jeder, der dich kennt, weiß doch das und so. Ne? Also ganz klein gemacht. Also wir stehen hier voll hinter dir, haben ein Schreiben an den NLV geschickt. Ich bin zum Bremer SV hingefahren. War mir auch persönlich auch wichtig, egal was daraus gemacht worden ist oder war. Ich wollte mich einfach entschuldigen. Ich finde, wichtig im Leben ist immer, also einen Fehler zu machen, ist das eine. So, habe ich gemacht, war ein Fehler. Aber so auch die Größe zu haben, zu sagen, okay, Entschuldigung, ich bin auch bereit dafür, die Konsequenzen zu tragen, so finde ich extrem wichtig. So, und ich habe die Konsequenzen getragen. Ich habe gemerkt, okay, nimmt eine Reichweite an, die einfach jetzt ungesund ist für den Club auch. So, dann habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich die Konsequenzen. Ich habe dann auch gemerkt, dass das merkst du halt auch im Leben so, wer denn die wahren Freunde sind, dann verabschieden sich auch mal auch ein, zwei und sagen, ja, aber gut, wenn er das gesagt hat, dann muss er vielleicht auch die Konsequenzen tragen. So, am Anfang waren noch alle hinter mir, so, am Ende stand es in der Bild-Zeitung.
Ja.
So, ich komme damit klar. So, ich stand schon öfters in der Bild-Zeitung, meistens positiv, aber in dem Fall mal nicht. Und das gehört auch zum Leben dazu. Natürlich gibt es da draußen auch vielleicht Leute, die sagen, Mensch, nach den ganzen Erfolgen, die er so hatte in seinem Leben, so die erste Delle mal, so jetzt kriegt er mal einen auf die Fresse, finden wir auch mal gut. Kann ich auch verstehen, wenn mir das jemand gönnt, so, aber ich bin da verstärkt oder erstärkt daraus hervorgegangen. Natürlich habe ich mir kurz die Frage gestellt, okay, wie geht es jetzt weiter? Ja. Weil, wie gesagt, in Lohne wollten auch erstmal alles, dass ich weitermache. Ich hatte die Mannschaft komplett hinter mir, die war auf meiner Seite, so, das muss man einfach so sagen. Der Vorstand, da gab es natürlich auch eine Geschichte dazu, davor gab es natürlich auch eine Vorstandssitzung, da habe ich ein, zwei Sachen mal angesprochen, die nicht so gut laufen, habe mal den Finger in die Wunde gelegt, das haben ein, zwei Herrschaften auch nicht verkraftet, auch aus Eitelkeiten vielleicht mal so, und da war es vielleicht auch ein gefundenes Fressen zu sagen, Mensch, jetzt kann man ja auch vielleicht mal den Thronfolger hier, den König in Lohne, auch mal vielleicht zu Fall bringen, mag alles sein, bin ich am Ende auch entspannt, so, ich habe die Schlagzeilen gesehen, so, ich habe auch viel Zustimmung bekommen, ich habe mal in der Sportbild auch drin, da haben auch viele Leute gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, ne, ich muss schon auch mal unterscheiden hier und auch ein bisschen differenzieren. Die Zeitung hat es bei uns auch ganz gut wiedergegeben, aber nochmal, ob der jetzt jeder Facebook-Kommentar und so, lese ich mir jetzt auch nicht durch, da wirst du nie. Aber nochmal, ich habe auch heute, wo ich glaube, ich mache einen guten Job in Emden, so, ich werde nicht eine 100%-Quote kriegen und ich werde auch bei Onside nie eine 100%-Quote kriegen. Du hast immer Leute, Julian Nagelsmann wird sie nicht haben, auch ihr werdet sie nicht haben, so, aber ich bin auch nicht da, um allen Leuten alles mundgerecht so in den Schoß zu legen und sagen, bitte habt mich alle lieb. Ja. So, es war ein Fehler von mir, würde ich heute nicht mehr machen, habe ich total eingesehen, hatte null rassistische Hintergründe. Ich hab Freunde, die sind schwarz, weiß, grün, gelb. So, also ich verpflichte Spieler, die haben Itch und Witch und so. Das ist mir, wichtig ist für mich immer der Mensch dahinter. So. In dem Moment war es einfach, ich hätte auch ein anderes Wort nehmen können einfach, wäre wahrscheinlich besser geworden, dann wäre gar nichts draus gemacht worden. Ja. Ich hätte mir auch gewünscht, dass vielleicht nicht, dass man das auch ein bisschen reflektieren kann. Mich haben danach CEOs aus der Bundesliga angerufen. Die haben gesagt, boah, Henning, wenn bei uns das Mikrofon an wäre immer, dann wüsste ich nicht, was dabei rauskommen würde. Von daher hat mir das auch keiner übel genommen. So, ne? Ich habe wirklich auch mich aufrichtig entschuldigt, sowohl beim Bremer SV als auch bei allen anderen. So. Und daraus habe ich gelernt, bin daraus gestärkt hervorgegangen. Es war nur schade, weil, nochmal, ich wollte das Jahr davor schon aufhören, weil es einfach zu viel war für mich auch. Mhm. Der Verein hat mich gebeten, bitte nach dem Aufstieg, weil ich hätte gesagt, boah, jetzt bin ich hier zweimal aufgestiegen, Landesliga, Oberliga, besser hätte ich laufen können, Pokalsieg auch noch, jetzt ist Schluss, habe ich ja gesagt. So, und dann wollte aber damals auch, wollten die Jungs und auch der Vorstand, dass ich weitermache. Dann habe ich gesagt, komm, ein Jahr mache ich noch und dann war es das aber auch. Es war eh schon beschlossene Sache. Ich glaube, man hätte es auch gemeinsam durchziehen können, weil wir haben das Echo auch irgendwie überlebt, aber ich habe dann am Ende auch gemerkt, wenn ich nicht hundertprozentige Rückendeckung habe, dann mache ich das nicht so und dann bin ich auch konsequent und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir es halt. Ich habe eh kein Geld verdient. Ich glaube, ich war der einzige Regionalliga-Trainer in ganz Deutschland, der keinen Cent dafür gesehen hat. Wollte ich auch nicht haben, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. So, man fragt mich auch, warum mache ich es in Emden so? Um Profit daraus zu schlagen, um Kohle zu verdienen? Nee, mache ich nicht. Ich mache es einfach, weil ich Fußball bekloppt bin. So, und ich stecke ja noch Geld rein. So. Und dementsprechend habe ich in Lohne auch Geld reingesteckt, weil wenn man einen Spieler was brauchte, habe ich ihm geholfen. So, ne? Und am Ende des Tages brauchte ich auch kein Geld dafür, aber wie gesagt, war ein Fehler. War aber auch, wenn ich jetzt im Nachgang sage, hätte ich es anders gemacht, auf jeden Fall, möchte ich das missen und sagen, okay, ich drehe nochmal die Zeit zurück. Nicht unbedingt, weil ich einfach sage, ich bin da gestärkt hervorgegangen und auch aus solchen Entwicklungen lernt man. So. Du weißt auch ganz genau, wer an deiner Seite steht, wen du hast. Und dann siehst du auch mal wieder, dass die Familie extrem wichtig im Leben ist. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht, auch von den Herrschaften, muss ich auch sagen, in Lohne, weil wenn du 4 Jahre lang alles für einen Verein machst, will ich alles mit voller Hingabe, so, dann kann man, finde ich, auch mal einen Sturm zusammen aushalten. Meine persönliche Meinung. So. Mhm. Die muss nicht jeder mit mir teilen und am Ende des Tages war es dann so, wie es ist. Das war, wie gesagt, der Abgang war nicht schön, aber wie gesagt, wir sind hoch erfolgreich gewesen. Wir haben eine sehr, sehr coole Truppe auf die Beine gestellt. Wir haben dann ein Familiengefühl entfachen können. Das finde ich auch so schön. Jetzt, schau, ich habe in Lichtental eine Mannschaft zusammengestellt. Das waren am Ende Freunde. Ich habe in Lohne eine komplett neue Mannschaft zusammengestellt. Das sind noch Freunde heute. Die machen heute noch viel zusammen, die Jungs. Spielen noch teilweise in Altherren zusammen jetzt. Ich habe in Emden eine Mannschaft auf die Beine gestellt, wo die Jungs sich vorher nicht gekannt haben. Wir sind heute auf Geburtstagen, auf Hochzeiten zusammen und sind Freunde. Also ganz so scheiße ist es ja auch nicht gelaufen. Also irgendwas muss ich auch richtig gemacht haben, glaube ich. Ne?
Denke schon. Wir biegen mal so langsam ab Richtung Kickers. Du bist dann ja sportlicher Leiter, kann man sagen, offiziell. Ne?
Ja, ich habe also auch Titel, pfeife ich auch so. Ich habe keine Visitenkarte, gar nichts. Also nennt mich, wie ihr wollt. Ich mag auch den Bericht Kickers Boss nicht und so. Weißt du, also am Ende Boss, was ist schon Boss? Also am Ende müssen wir alle zusammenarbeiten. So. Das hört sich jetzt an, plakativ, ist aber so. Also ich habe, wenn ich bei uns ja nicht so ein Team hätte, wie ich es habe, dann wird der Laden nicht laufen. So alleine kann ich gar nichts. Und so ist es bei Kickers Emden auch. Und daher weiß ich gar nicht, ob ich einen offiziellen Titel habe, brauche ich aber auch nicht.
Nee, ist egal. Ne? Ja, ja. Wie bist du zu Kickers gekommen? Was wusstest du vorher schon über den Verein?
Ja, ich habe mit Kickers ja auch damals gegeneinander gespielt, also gegen Kickers Emden. Ich habe damals auch schon in Dinklage in der Landesliga gegen Kickers Emden gespielt. Ja. Kann ich mich noch erinnern, habe ich eine große Kopfballchance am Pfosten gesetzt, auf das rechte Tor, also da wo die Fans, Gästefans immer stehen. Stadion fand ich immer schon cool. Ich habe damals Kickers in der dritten Liga verfolgt. In der Sportschau habe ich es immer gesehen, die Zusammenfassungen. Ein paar Spieler, mit denen ich damals in den Sachsen aus war, Nils Pfingsten-Reddich so zum Beispiel, der hat dann auch da mal gespielt. Kann ich noch aus Basinghausen nennen, von Hannover. Ja, und dann hat Stefan, wir waren ja Trainerkollegen auch, haben immer uns dann ausgetauscht auch. Ich bin damals mit Lohne aufgestiegen, er mit Emden. Waren wir Erster und Zweiter, so haben wir uns kennengelernt. Er hat mich irgendwann angerufen, Kurzversion jetzt. Hey Henning, hier geht gerade einiges den Bach runter, hast nicht mal Bock hier vielleicht mal was Neues zu machen. So, ich hatte nach Lohne, muss ich auch dazu sagen, relativ schnell wieder viele Anfragen. So, es war schon so. Und ich habe mir erstmal ein bisschen Zeit gelassen, erstmal ein bisschen runterzukommen, das Ganze mal zu reflektieren. Und dann habe ich mich mal mit Emden getroffen. War schon von Anfang an sehr chaotisch. Ich muss aber sagen, mit Winter und Ammermann hatten wir auch vernünftige Gespräche geführt. Das war alles nett und auch gut. Aber der Verein, muss man wirklich sagen, war auf der Intensivstation. Vielleicht sogar ein bisschen mehr schon als das. Und und dann habe ich mit Nils gesprochen und wir wollten, was uns in Lohne immer ein bisschen gilt hat, war die Fankultur. Wir haben es versucht und so, aber da was aufzubauen, aber du kannst es auch nicht erzwingen. Und das hatte Emden schon, wenn auch nicht so groß jetzt wie Oldenburg oder Meppen, aber zumindest war eine da. So, und die muss man halt auch gießen, dass sie sich entwickelt. Und am besten entwickelt sie sich mit Erfolgen. Ja. Und ich hatte schon noch, ich habe mir dann ein, zwei Spiele angeschaut. Der Zuschauerschnitt in der Regionalliga in der Abstiegssaison war nicht hoch. Da waren 300, 400, 500, mehr waren da nicht. Auch da, ne, Erfolg macht sexy. Wenn du den nicht hast, kommen auch die Leute nicht. Und am Ende des Tages habe ich die Vision gehabt, dass man aus dem Verein wieder was machen kann. So, viel Arbeit, das ist so, viele Schulden, wenig Geld, Infrastruktur, marode. Ja, und dann haben wir es einfach angegangen und haben dann das daraus gemacht, wie ich finde jetzt in den ersten drei Jahren auch da. Ich will mich nicht selber loben, aber wenn man mal ganz objektiv dran schaut, muss man einfach sagen, war es ein guter Job, den wir da gemacht haben. So, der Verein jetzt entschuldet, wir sind Erster und Zweiter geworden, jetzt letzte Saison Siebter oder Achter, keine Ahnung. Klar, wäre mehr drin gewesen, aber auch das ist halt mal so. Wir haben die Saison zu Ende durchgezogen, so, und jetzt haben wir Neuausrichtung ausgerufen. Mhm. Muss ich auch sagen, wie ich finde, auch richtig ausgerufen. Auch das möchte ich nochmal einmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Wir hätten sicherlich noch ein Jahr so weitermachen können, keine Frage. Aber wir haben viele Spieler gehabt, die auch über 30 sind, die einfach auch jetzt einen anderen Lebensabschnitt haben, die am Ende des Tages Familie haben, Haus bauen, Kinder haben, beruflich sehr eingespannt sind. Und wenn wir irgendwann mal nach drei Jahren jetzt diesen Schritt einleiten, dann machen wir den nicht von jetzt auf gleich. Sondern ist ja auch schon ein bisschen geplant, dass das irgendwann kommen wird. So, jetzt haben wir nach drei Jahren mal den Schritt gemacht. So, dann war für uns aber auch klar, wir möchten dann auch einen Neuanfang haben auf der Trainerposition, auch innerhalb der Mannschaft. Wir haben natürlich auch offene Gespräche geführt, wer diesen Weg mitgehen kann. Natürlich hätten wir ja Tilo Steffens noch gern behalten, aber machen wir uns auch nichts vor, auch das ist jetzt nicht endlich, so, also endlos. Wir müssen auch gucken, dass wir am Ende des Tages auch an morgen denken, da muss eine neue Generation nachreifen, so, und wenn es um Identität geht, auch da nochmal einen Satz. Ich glaube, dass es nach dem Abstieg aus der Regionalliga auch keine Identität großartig mehr da war. Also großartig, klar waren noch ein, zwei aus Friesen dabei. Mhm. Aber dann habe ich auch eine neue Identität da geschaffen. Darf man auch nicht vergessen. So, die habe ich da reingebracht mit unserem Netzwerk, mit den Transfers, die wir getätigt haben. Und wir haben jetzt Spieler auch regional verpflichtet, nicht aus Amerika oder keine Ahnung was her. Und haben das versucht, regional aufzuziehen. Aber jetzt sind wir halt auch an einen Punkt gekommen, wo man sagen muss, okay, was will man als Verein? Will man den regionalen Fußball haben? So, dann ist man vielleicht beim TuS Pewsum super aufgehoben, was ich total sympathisch finde. Wenn ich jetzt bei Wünsch dir was wäre, würde ich sagen, lasst uns den regionalen Fußball so hoch wie möglich. Alle Ostfriesen kommen da aus Friesland, Prasse, Jansen, Rosenbohm und wie sie alle heißen, alle, die noch gerade auslaufen können, und wir haben noch Tobi Steffen noch zwei Jahre mit und Tito noch, und wir spielen Regionalliga und versuchen das. Das wäre meine Wunschvorstellung, aber da, ich bin nicht bei Wünsch dir was. Und sie ist in der Realität nicht umzusetzen, also muss ich gucken, was geht. So, und wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen und viele Fans, also es gibt sicherlich auch welche, die schreiben lieber Landesliga mit Tito als Regionalliga ohne, aber ich glaube, die Mehrheit lächelt schon auch wieder nach mehr. Und wenn wir mehr wollen, dann müssen wir auch mehr machen. So, ganz einfach. Und dann müssen wir auch mal dann einen harten Zopf abschneiden und sagen, okay Jungs, ich kann verstehen, jeder ist traurig, ich auch, aber glaubt mir, wir machen das Ganze auch ein bisschen mit Sinn und Verstand und wir denken uns auch was dabei, so, und vertraut uns auch mal ein bisschen. Und dann bauen wir jetzt einen Neuanfang hier, machen wir jetzt, und ich glaube, der ist richtig und auch wichtig. Und jetzt schauen wir mal, am Ende musst du Spiele gewinnen. Ne? Also wenn wir jetzt die ersten fünf Spiele verlieren, sagen die Leute, ja, mit Tito war alles besser. und wenn Luke Ihos jetzt fünfmal trifft, dann sagt, ja, Tito war auch schön, aber Luke Ihos ist auch nicht schlecht. Ne? Also wir wissen auch alles, wie es läuft. Dann müssen wir auch ganz ehrlich sein, können wir das Kind beim Namen nennen. Also Veränderung im Leben, egal, wenn du jetzt neu irgendwo hinkommst und du bist Abteilungsleiter und du machst erstmal andere Ideen, dann sagen erstmal wieder alle, dann muss das sein. So, in Deutschland hättest du sowieso eine Neidkultur. Jeder gönnt dem anderen sowieso nichts, da bin ich ein bisschen anders gestrickt, glaube ich, aber wir haben jetzt diesen Weg eingeschlagen, wir hoffen auf Unterstützung, und ich glaube auch, so wie wir jetzt auch mit den Sponsoren gesprochen haben, mit den Fans gesprochen haben, mit den Leuten, die sehen ja auch, dass wir ein bisschen was dahinter haben und dass wir nicht komplett irgendwie jetzt würfeln und sagen, jetzt knobeln wir eine neue Mannschaft zusammen. Ja. Es gibt nicht mehr viele Ostfriesen, ich habe mit Marek gesprochen, ich habe mit Luca Prasse gesprochen, ich bin mit Lasse Rosenbaum im guten Austausch, aber das ist einfach noch nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, und ich bin auch ein Fan davon, dass Spieler so hoch spielen, wie sie nur eben können. Und wenn es jetzt am Ende bei uns noch nicht klappt, dann schauen wir mal, was in ein, zwei Jahren ist. Jetzt haben wir eine vernünftige, entwicklungsfähige Mannschaft aufgestellt. Das sind alles Jungs, die das Herz am richtigen Fleck haben. Ja, die kommen nicht aus Emden, die ziehen aber nach Emden. Damals in der dritten Liga hat auch keiner in Emden, kam auch keiner aus Emden. So, und jetzt müssen wir den Schritt gehen. So, alternativ wäre sicherlich noch möglich gewesen, dass wir ein, zwei Jahre vielleicht noch auf dem Niveau weiterspielen. Irgendwo in der Regionalliga zwischen 4 und 8 einlaufen. Für ganz oben reicht es dann auch nicht, weil dafür nehmen andere Vereine auch zu viel Geld in die Hand. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Lücke ein bisschen schließen. Wir haben auch gar keinen Stress nächste Saison. Also ich bin da völlig frei vom Tabellenplatz. Lass uns einfach mal den Umbruch hinkriegen. Lass uns mal morgens einen Physiotherapeuten da haben. Lass uns mal ein Trainerteam da haben, was jetzt auch neu zusammengewürfelt ist und auch Bock hat auf die ganze Aufgabe auf Emden. Ich glaube, das haben wir. So, alles hat seine Zeit. Wir danken Stefan, dem Team für die letzten Jahre. Ich glaube, wir haben uns da gegenseitig gut befruchtet. Wir haben der Mannschaft, Tito, Tobi und alle, die dabei waren, David, ich habe sie alle geholt. So, danke ich auch von Herzen. Es war eine super erfolgreiche Zeit. Viele haben mir auch nochmal eine WhatsApp geschrieben, sagen, Henning, danke für die coole Zeit. Aber es geht halt weiter im Leben. So ist das. Und irgendwann ist Henning Riese mal nicht mehr in Emden, dann geht's auch weiter. So, und dann ist der Nächste da und dann kommt der Nächste wieder und so geht's halt weiter. Mhm. Und ich versuche halt immer nur, ich glaube, ich habe es in allen Vereinen, wo ich bislang war, ich habe nie einen Scherbenhaufen hinterlassen, ich habe immer eine intakte Mannschaft hinterlassen, ich habe immer gesunde Strukturen hinterlassen und sie wird auch in Emden, egal wie lange ich das noch mache, besser sein als alles, was davor war. So, und von daher, glaube ich, kann man das, was ich glaube ich auch sage, ich hoffe, wenn ihr jetzt zuhört, dass ihr das verstehen könnt, da draußen. Aber und so genauso, wie ich es jetzt sage, meine ich es auch. So, und sicherlich gibt es auch ein, zwei Leute, die eine andere Meinung haben. So, aber glaubt mir, ich fische sehr genau. Und wenn ich noch jemanden aus Ostfriesland dazu holen kann und der hat Bock drauf, so, dann ja. Aber viele können es halt auch nicht. Ne? Und dementsprechend waren das nochmal so ein paar Worte zu Kickers.
Ja, das ist gut. Wir sehen hinter dir an der Tafel so den Kader aufgemalt für die kommende Saison. Viele Neuzugänge. Wir erwähnen, ich glaube, dazu, Toddy, passt ganz gut die Frage unseres vorherigen Gastes von Yannick Sweeter.
Ja.
Okay. Du hast vorhin ja Eintracht Ilo schon erwähnt, zweimal aufgestiegen mit der Truppe, jetzt macht er erstmal
Urlaub
und Pause und er hat dir dazu diese Frage gestellt.
Folgende Sprachnachricht von Bali, pass auf.
Von Bali.
Hallo Toddy, hallo Chris und liebe Grüße an den heutigen Gast. Moin Henning. Heute vor einer Woche durfte ich als Gast ja schon Teil eures Podcasts sein. Heute darf ich dann ja schon wieder die Frage an den nächsten Gast stellen. Allein aufgrund deines spannenden Berufsfeldes, Henning, würden mir, glaube ich, viele Dinge einfallen, die mich interessieren und die ich dich auch gern mal gefragt hätte. Ich habe aber mal versucht, in meiner Frage deinen Beruf und den BSV Kickers Emden zu vereinen. Ja, so wie du es vielleicht tagtäglich tun musst. Mich würde vor allem mal interessieren, ob du in alle Transfers bei Kickers selbst involviert bist und die Gespräche führst oder ob du da inzwischen einfach ein gut funktionierendes Team hast, welches dir da extrem viel Arbeit auch abnimmt. Du sprichst ja ganz oft von euch als Team und auch davon, dass Kickers nicht euer Kerngeschäft ist. Umso spannender finde ich dann, ja, wie die tagtägliche Arbeit dann auch abläuft. Vielleicht kannst du ja mal anhand eines Beispiels die Abwicklung vom Scouting bis zur Unterschrift erläutern. Ich freue mich auf die Antwort, wünsche euch eine kurzweilige und entspannte Podcast-Folge. Liebe Grüße aus der Sonne. Ciao.
Ja, erstmal vielen Dank. Ich hoffe, der Urlaub ist noch nicht vorbei. Ist er noch nicht vorbei?
Ist gerade erst angefangen.
Da wünsche ich auf jeden Fall erstmal einen schönen Urlaub. Und wenn du Fragen hast, kannst du mich auch jederzeit gerne anrufen. Können wir ein bisschen über Fußball quatschen, ist kein Problem, mache ich immer gerne. Ich finde die Frage recht spannend, muss ich sagen. Also eine gute Frage. Und ich gebe den Leuten da draußen gerne mal auch einen offenen Einblick, wie es bei uns abläuft. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die heißt... heißt sie die drei Fragezeichen, glaube ich, ja? Oder TKKG, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir so eine WhatsApp-Gruppe. Ich habe immer früher Hörspiele gehört. Und das passt auch dann von der Anzahl der Personen, wo wir drin sind. Und da ist jetzt der Linde drin, also unser neuer Trainer. Da ist Christoph Punte drin, mit dem ich schon seit Lohnerzeiten zusammen Fußball gespielt habe in der ersten Mannschaft. Der auch in Lohne mein Co-Trainer war, der wichtiger Ansprechpartner für mich ist, auch was Spiele angeht. Ich glaube, er kennt die meisten Spieler von allen in der Regionalliga, muss man an dieser Stelle mal sagen. Also der kennt sich auch unfassbar gut auch aus. Und Sebastian Plog ist noch mit drin und ich bin mit drin. Und in dieser Gruppe geht es immer heiß her, weil einfach super viele Informationen da reinflattern. Und jeder, der meint auch, dass ein Spieler für uns interessant ist oder zu uns passen würde oder uns wurde wieder einer angeboten. Wir haben es ein bisschen selektiert auch, dass wir nicht die Gruppe zumüllen. Also nicht jede Berateranfrage. Ihr müsst euch vorstellen, wir kriegen natürlich alle, ne? Linde als Trainer, Christoph, aber auch Plogi, ich, viele, viele Anfragen von Beratern und da stellen wir nicht alles rein, aber wenn wir glauben, dass das für uns was sein könnte, dann stellen wir es rein. Und dann diskutieren wir darüber. Wir haben die Telefonkonferenzen, machen wir dann, wo wir uns kurz abholen, wo wir zusammen sprechen. Ich bin in der Tat eigentlich bei jedem Transfer involviert, muss ich schon sagen. Ich spreche auch mit jedem Spieler. Und dementsprechend ist es so, dass aber trotzdem die Arbeit aufgeteilt wird, dass ich dann sage, Christoph, ruf du mal bitte Miyamoto an, machen wir das erste oder das zweite Gespräch. Linde hat auch mit jedem Spieler gesprochen. Das haben wir vorher auch nicht so gehabt. Also er hat wirklich mit jedem Spieler gesprochen. Das war ihm auch extrem wichtig. Und das haben wir dann, Plogi hat ja mal mit Joko gesprochen, da Henning, ich habe den Joko schon mal angerufen, jetzt kannst du nochmal nachlegen, dann haben wir ihn so ungefähr. Und das Finanzielle mache ich dann am Ende mit dem Spieler aus. Also dementsprechend bin ich eh in jedem Spielergespräch dann auch involviert, aber es ist dann auch mal so, dass ich sage, okay, das ist unser Angebot, Christoph, schick's mal bitte raus, ja, an den Berater oder Plogi, machst du mal bitte. So, das machen wir dann auch. Da sind wir schon auch sehr eng zusammen. Also so eng, wie es diesen Sommer war, so war es noch nie, würde ich so schon sagen. Und da steuert jeder seinen Beitrag dazu bei. Ich würde schon behaupten, dass ich einen sehr guten Überblick über den Spielermarkt habe, aber genauso auch Linde und Plogi und Deluxe. Der heißt übrigens Deluxe, weil früher gab es ich weiß nicht, was für eine Konsole war es? War es Super Nintendo? Gab es Superstar Soccer Deluxe? So ein einfaches Fußballspiel und er war einfach der Beste in diesem Spiel und deswegen haben wir ihn einfach Deluxe genannt und das bleibt bis heute so und ist ein Freund ganz, ganz lange zurück schon und aber auch eine wandelnde Datenbank und ich würde schon sagen, dass wir uns extrem gut auskennen im Spielermarkt von der Oberliga Westfalen, Niedersachsen, kennen auch die besten Landesligaspieler, Regionalliga, alle Ligen so und Dritte Liga auch und da tauschen wir uns regelrecht aus und sind da sehr, sehr akribisch auch unterwegs und sprechen viel und wie gesagt, ich bin da schon auch noch sehr aktiv, ich spreche auch mit jedem Spieler. Das machen aber auch die anderen. Der Spieler spricht dann oftmals auch nicht einmal mit uns. Ihr müsst euch vorstellen, das erste Mal, meistens rufe ich einen Spieler erstmal als erstes an. Nicht den Berater, ich kriege die Nummer vom Spieler, habe ich, rufe ich an. So, dann sagt der Spieler, okay, Henning, alles klar, ich kenne dich schon. Viele kennen auch Onside, das ist sicherlich auch ein Vorteil, muss man schon sagen, in dem ganzen Prozess. Es ist einfach ein Vorteil, das merke ich auch. Die Berater kennen mich meistens auch. So, ich habe dann oftmals auch, das ist auch so ein Gag, dann sagt der Deluxe zu mir, Henning, pass mal auf, ich schicke dir mal die Nummer vom Berater, das ist die Berater, dann habe ich die alle schon mal, dann gucke ich mal nach, oh, habe ich schon drin, kenne ich. Ich habe die nicht alle abgespeichert, aber ich habe die Nummer schon drin und dann rufe ich meistens beim Spieler erst an. Und der Spieler sagt dann alles klar, aber Spieler sagen halt auch, ich habe einen Berater und dann ist der zweite Anruf oftmals auch beim Berater. Und dann teilen wir uns halt auf, dann sage ich, Christoph, aber ruf du bitte einmal noch den Berater an. So, und dann ruft nochmal zwei Tage später den Berater an, dann ruft der Lin nochmal den Spieler an, dann ruft Plogi nochmal den Spieler an und am Ende des Tages haben wir jetzt fünfmal mit dem Spieler gesprochen, also ein Gespräch ist es nicht. Dann kommt er meistens noch einmal zu mir ins Büro, dann ist auch weder Linde oder Christoph meistens mit dabei, so, und dann, dann haben die meistens nochmal eine kurze Bedenkzeit und dann sagen sie meistens auch zu. Also wir haben eine gute Quote. Und ich habe, da ich jetzt auch mit den Trainingslagern sehr beschäftigt bin, haben wir gesagt, komm, wir müssen das jetzt mal irgendwie in 2-3 Wochen durchziehen. Und das haben wir auch gemacht. Da waren wir sehr fleißig, da pick up the phone and ring, haben wir unsere Spieler angerufen, wir haben eine klare Vorstellung von dem, was wir wollten. Wir haben immer noch mal jetzt eine Position offen im Kader, wenn noch was Unvorhersehbares kommt, können wir noch mal nachlegen. Aber wir sind jetzt so alle zufrieden so. Wir haben eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft aufgebaut. Ich habe noch 2-3 Spieler hier aus dem Kreis Vechta geholt, die auch sehr bekannt sind und auch Entwicklungspotenzial haben. Luke Ewers ist eh bekannt, so kommt auch aus dem Kreis Vechta. Und wir glauben jetzt einfach mal, dass wir jetzt ein vernünftiges Fundament gelegt haben. So möchte ich es mal sagen. Wir haben, wie gesagt, das Augenmerk auf junge, talentierte Spieler gelegt. Aber die müssen sich halt auch noch entwickeln. Das hat auch alles Gründe, warum die bei uns spielen und nicht in der zweiten und dritten Liga. Die wollen aber alle noch mal höher. So. Und jetzt der Trainer von uns hat auch noch Ambitionen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Linde auch noch mal irgendwann ein Osnabrück-Trainer wird, Emden, wenn er den Weg weitergeht. Aber dafür muss er halt auch erfolgreich sein. So. Ich mache ihn keinen Druck, habe ich aber auch Stefan auch nicht gemacht. Am Ende des Tages denken ja immer so, ich bin ungeduldig. Ich bin grundsätzlich auch ein ungeduldiger Mensch, ja. Kann ich nicht verneinen, aber ich weiß eben auch, dass im Fußball nicht alles planbar ist und ich kann nicht immer sagen, Linde, du musst jetzt irgendwie dies und das schaffen. So, wichtig ist für mich, dass ich merke, so, der ist fleißig, der hat Bock, mit dem kann ich Pferde stehlen, so, wir gehen zusammen durch dick und dünn und dann ist mir die Platzierung am Ende auch relativ egal. Natürlich werde ich irgendwie absteigen oder nur um den Klassenhalt spielen, dafür haben wir mehr Ambitionen, hätten wir auch Feierabendfußball weiterspielen können, ja. Aber wenn ich merke, wir tun alles für den Erfolg, so, dann können wir die Chance erhöhen, ja, aber wir haben keine Gewissheit. So. Und deswegen, wenn mein Sohn eine Mathearbeit schreibt und ich weiß, er hat dafür gelernt, so, und die geht in die Hose, meine Tochter zum Beispiel, mein Sohn ist gut in Mathe, meine Tochter nicht so, Mädels haben ja auch mal ein bisschen, vielleicht hat es das auf den Papa geerbt, weiß ich nicht, ich war auch nicht gut in Mathe, aber wenn ich weiß, sie hat alles dafür gemacht, so, dann braucht die auch nicht weinen, wenn sie eine 5 hat. Dann sage ich, Tilla, komm mal her, ich nehme dich im Arm, alles cool, ich habe gesehen, du hast gelernt, so, dann ist alles cool, weißt du, und sagen wir mal ehrlich, wann brauche ich einen Satz des Pythagoras? So habe ich nie in meinem Leben gebraucht. Ich glaube, wichtiger ist, und so versuche ich auch meine Kinder zu erziehen, dass sie mit beiden Beinen im Leben stehen, dass sie ein gutes Herz haben und auch mit Menschen gut umgehen können. Das ist für mich wichtiger als ein Mathe-Satz und dementsprechend, war das ein bisschen die Idee dahinter. Und so läuft halt auch ein Transfer bei uns ab. Also ich bin da schon involviert und auch für die Gespräche, aber nicht alleine. Und wie gesagt, zu einem Transfer sind halt so 5, 6, 7 Gespräche auch notwendig. Und dann will der Spieler auch mal mit dem Trainer sprechen, mit dem Kaderplaner sprechen, mal mit mir sprechen. Und das machen wir auch in der Regel. Und dementsprechend ist das ein langer Rattenschwanz, der dahinter steckt. Und am Ende, klar, fahre ich nochmal die Konditionen aus. Aber auch da, zum Beispiel unser Trainer möchte auch wissen, was die Spieler verdienen, um auch zu wissen, okay, weil du musst natürlich auch einen Spieler, der jetzt mehr verdient, ja, von denen hat man vielleicht auch höhere Erwartungen als von jemandem, der etwas weniger verdient. Finde ich ganz, ganz wichtig. Es gibt aber auch Trainer, die sagen, Henning interessiert mich nicht, ich bin der Trainer und ich behandle alle gleich hier, ob der eine mehr oder weniger verdient. Also es ist ein unterschiedlicher Ansatz und bei uns wissen alle, was die Spieler verdienen, in der Gruppe jedenfalls, wo wir sind, und da bleibt es auch und das ist auch wichtig und dementsprechend haben wir da einen sehr engen Austausch und ja, so läuft das bei uns ab. Ich hoffe damit, die Frage einigermaßen beantwortet zu haben.
Ich denke schon. Was wollt ihr denn für einen Fußball spielen lassen? Ihr habt ja mal viel besprochen, du und Linde, vorher auch schon. Danach wird ja wahrscheinlich auch so ein Kader zusammengestellt, auch mit nach seinen Vorstellungen. Was habt ihr so vor? Wie soll das aussehen?
Ja, das ist natürlich immer auch eine gute Frage. Jetzt kann man natürlich sagen, im Best Case so, ja. Am Ende ist es immer noch Regionalliga-Fußball. Es wird immer auch mal Krampf und Kampf bleiben, da sind wir uns einig. So, es wird auch immer mal wieder ein langer Ball kommen. Auch den hat Jedlow gespielt, aber vom Grundsatz her, von der Grundidee her, hat er einfach einen anderen Ansatz als Stefan. So ehrlich müssen wir einfach sein. Und ich sage jetzt gar nicht, welcher Ansatz besser oder schlechter ist, aber er hat einfach seinen Ansatz. So, und sein Ansatz ist halt, er möchte Fußball spielen in jeder Phase. Er möchte hinten heraus auch spielen. So. Das führt mal dazu, dass wir mit Sicherheit mal einen Ballverlust haben und ein Gegentor passieren kann, wo der Zuschauer denkt, meine Fresse, hau doch einfach die Pille nach vorne. So, das wird auch kommen, machen wir uns jetzt vor. Aber um so einen Umbruch einzuleiten, musst du auch mutig sein. Und am Ende des Tages entscheidet der Trainer bei uns auch. Das war bei Stefan so, das war auch bei Linde so, wie er Fußball spielen möchte. Und wenn er jetzt einen offensiven, attraktiven Fußball spielen würde, wollen will, mit viel Ballstaffetten, mit flachem Passspiel, mit harten Passspiel, mit 1-1, so, dann sage ich dazu nicht nein. Ich habe in Lohne ähnlich gespielt. Wir haben auch einen attraktiven Fußball gespielt, auch einen technisch guten Fußball gespielt. Natürlich musst du auch die Spieler dazu haben, aber die hatten wir in der Vergangenheit auch. Ich meine, Mika Eickhoff, Tobi Steffen, Nixe Panzer, das sind ja alles auch feine Fußballspieler. Und am Ende des Tages, also ist das der Plan, ob der am Ende so aufgeht, ob man das in jeder Phase des Spiels sieht. Glaube ich jetzt auch nicht so, aber zumindest ist es mal ein Ansatz. Danach haben wir auch Spieler verpflichtet, die das vom Haus auf können. Die haben alle eine gute Ausbildung durchlaufen, die haben alle einen technisch guten Fußball gespielt. So, und jetzt geht es am Ende immer darum, wir können jetzt hier reden und alles nochmal sagen, wie schön es ist und was wir alles vorhaben. Die Wahrheit liegt nach wie vor auf dem Platz. Und dementsprechend müssen wir sehen, dass wir Punkte holen, dass wir... Also wenn mich jetzt fragst, spielen wir im ersten Spiel attraktiv und wir verlieren oder wir spielen unattraktiv und gewinnen, dann würde ich wahrscheinlich das zweite nehmen. So, weil Gewinnen ist am Fußball immer das Wichtigste. Ja. So, und wenn wir beides vereinen, das wäre am allerbesten. Das versuchen wir, wird uns nicht immer gelingen, aber dafür tritt Björn an und er ist auch selbstbewusst genug, dass er sagt, das ist mein eigener Anspruch, Henning. So, und er hat ja auch ein bisschen salopp auch gesagt, jetzt wird sich zeigen, ob das in Jedlow alles nur Glück war. So, die Aufgabe in Emden ist definitiv eine Nummer größer als in Jedlow. Das ist der nächste Step für ihn. Jetzt auch nicht riesengrößer so, aber schon größer. So, vom ganzen Verein, vom Umfeld, vom Drumherum, von der medialen Berichterstattung so. Und das ist der nächste Schritt. Und danach kann Osnabrück kommen. Das wäre dann wiederum der nächste Schritt. Aber jetzt sind wir erstmal im Hier und Jetzt. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass wir mit ihm eine schöne Zeit haben. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass er einfach auch ein cooler Typ ist, der mein Alter hat, so, wir sind auf einer Wellenlänge auch und können uns da auch gut austauschen. Ich habe mich aber auch mit Markus, Stefan und Basti gut ausgetauscht, so. Basti bleibt ja auch noch bei uns erhalten, freue ich mich auch sehr drüber, weil ich mit Basti auch immer einen guten Austausch hatte. Und ja, wir haben jetzt auch ein paar Spieler schon gratuliert, die sagten, Henning, ey, ihr habt eine coole Mannschaft zusammengestellt, Glückwunsch zu den Transfers, auch die sogenannten Experten, weil die es nur bei Instagram lesen, die kennen die Spieler ja gar nicht, ne? Die gucken vielleicht mal bei transfermarkt.de auf und liest sich ganz gut, aber wir haben sie auch gesehen, ne? Wir verpflichten ja keinen Spieler blind, so. Und der eine braucht halt mal ein halbes Jahr länger, der eine braucht mal ein Jahr länger, aber ich sage auch so ein Theo Schröder, der Panzer, das sind Spieler, die jetzt ins zweite Jahr gehen, ich glaube, die werden nochmal einen Schritt machen und sich entwickeln. Und wie gesagt, wir haben jetzt auch eine Trainingseinheit mehr auf dem Platz. Wenn du vielleicht nochmal 1, 2, 3 Stunden mehr hast, kannst du auch noch mehr rausholen, wird man zumindest nicht schlechter. Ja. Und deswegen hoffen wir, dass wir jetzt einen frischen und unbeschwerten Neuanfang hier herbeiführen. Ich hoffe, jetzt die Zuschauer unterstützen uns nach wie vor. Wenn irgendjemand Fragen hat zum Kader oder zu Kickers oder zu Onside, kann er mich auch jederzeit anrufen. Ich bin da, wie gesagt, auch kein Problem. Mein Handy ist immer dabei. So gebe ich auch jedem echt eine offene Antwort. Und ich bin auch jemand, der immer offen und ehrlich antwortet. Und nicht nur das irgendwie erzählt, was sie da draußen hören wollen. Und aber so läuft es bei uns ab und wir haben da ein sehr enges Team und ich bin mit Christoph sehr eng befreundet. Nils, muss ich ehrlicherweise sagen, interessiert es weniger so, was wir für Neuzugänge holen. Der wird immer mit den Sponsoren so ein bisschen, die fragen mal nach. Dann sagt er, ich muss erstmal nachfragen. Er hat auch genug mit den anderen Sachen zu tun. Sponsoring, ja. Catering, VIP und die ganze, wir müssen auch sehen, dass wir einen Businessplan erfüllen. Dementsprechend ist da auch viel zu tun. Jetzt sind wir gerade dabei. Ein neues Trikot haben wir jetzt gerade für die neue Saison mit unseren Mitteln auch herbeigefügt und erstellt. Adi, das macht jetzt keine Sonderkollektion für den Regionalligisten, aber trotzdem haben wir versucht, da was zu machen. Wir müssen mit den Sponsoren sprechen. Das macht alles Nils. Der kümmert sich jetzt nicht so um die Neuzugänge. Fragt ab und zu mal so. Und ansonsten, ja, das wäre so das, was bei Kickers aktuell los ist.
Lindemann hören wir jetzt noch. Es gibt hinter dir die berühmte Feuertreppe, berühmt durch den Podcast geworden, weil du die Geschichte erzählt hast, dass er sich hier manchmal über die reingeschlichen hat. Wir hören aber erstmal irgendwas eher.
Unten sind noch Spieler von Blau-Weiß-Lohne, die arbeiten in der Firma. Ja. Und die sollten ihn damals nicht sehen. Deswegen haben wir gesagt, geh mal durch den Hintereingang. Und du hast sie auch schon gesehen, Chris, sie ist wirklich da. Ne? Also ja, ist keine Fabel oder sie ist da. Ja? Okay, Linde, schieß los.
Henning Rieselmann. Das legendäre Treffen über die Feuerleiter, ja. Wo ich das gehört habe, habe ich erstmal gedacht, was ist denn hier los? Aber bin ich ja auch für jeden Schabernack zu haben. Haben wir das durchgemacht. Am Ende kennen wir uns jetzt schon ein bisschen länger. Ich glaube, ich habe auch mehr Kontakt mit ihm zurzeit oder im Moment gehabt, als mit meiner Frau in diesem Jahr. Muss aber sagen, sehr korrekter Typ, sehr erstrebenswert in seinen Aufgaben, will immer das Maximum rausholen, ob es mit seiner Firma ist oder jetzt auch mit Kickers Emden. Wie gesagt, absolut lustiger Typ, komme super mit ihm klar und freue mich eigentlich schon auf die weitere Zusammenarbeit, dass wir da unsere Ziele gemeinsam erreichen, er weiterhin seine Ziele erreicht, die er sich steckt. Und ja, ich freue mich drauf, dass es bald mal losgeht und wir dann noch enger im Austausch sind.
Oh, kann man so stehen lassen. Wir kommen echt gut klar. Aber ich bin auch, also ich würde schon sagen, dass ich ein witziger Typ bin. Also wir machen schon auch viele Scherze. So, auch in der Gruppe, auch so, auch mit Onside, mit meinen Jungs. Also ich bin schon jemand, der auch gerne mal neckt und der mal gerne einen Spruch macht und der gerne mal zwickt und da mal, ne, so. Dann nehme ich mich selber nicht so wichtig. Dementsprechend finde ich auch den Spaßfaktor ganz wichtig. Und das zeigt ja auch ein bisschen was bei Onside. Ne? Wir leben da schon auch noch als Familie. Nicht nur, dass wir mit den Familien auch noch immer zusammen auch Zeit verbringen. Ja. Und auch in den Urlaub zusammenfahren, aber wenn ich jetzt, Daniel zum Beispiel ist jetzt hier hingezogen, ist jetzt auch, ich bin sein Trauzeuge, wir sind enge Freunde, macht das seit über 10 Jahren bei mir, Nils, Alex, der die Spiele bei uns macht, über 10 Jahre, Timo sitzt gerade gegenüber, wie lange bist du schon bei uns, Timo? 7 Jahre, so ist ja der Mann der Zahlen und von daher sind wir schon auch lange als Kernteam so zusammen und das ist mir auch wichtig und ja, die Familie hält zusammen, ne? Und dementsprechend, das ist immer für mich ganz, ganz wichtig und so müssen wir auch den Laden weiterführen, sowohl bei M als auch bei Onside und dann ja, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
Ausgleich zum Fußballalltag, da kommt dann auch Familienspiel, ne? Sehr wichtig für dich?
Ja, schon. Also ich, wie gesagt, meine Eltern sind mir sehr wichtig, so mein Bruder, wir fahren zusammen im Urlaub, ich habe ein gutes Verhältnis zu allen, auch zu meinem Onkel und am Ende des Tages ist es schon so, dass wir eine enge Familienbindung haben innerhalb der Familie, dass wir einen engen Austausch haben, mein Bruder hat das Büro den Gang weiter runter, also sind wir auch, wenn es hart auf hart kommt, gehe ich immer zu meinem Bruder. Dann sprechen wir erstmal zusammen, was jetzt der Plan ist, wie wir es irgendwie das Problem auch lösen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ein sehr enges Verhältnis auch zu meiner Frau. So, ich bin eine absolut treue Seele und sie auch. So, ich war immer wichtig für mich, nicht irgendwie in der Disse jemanden aufzureißen, sondern ich wollte immer eine Frau an meiner Seite haben. Wir sind, glaube ich, auch schon über 15 Jahren zusammen. Also von daher, das läuft alles. Und ich habe natürlich 2 wundervolle Kinder, Tilda und Oskar. Da unterscheide ich auch gar nicht so. Tilda ist kommt eher noch mal Papa so vom Charakter her. Oskar ist vielleicht manchmal ein bisschen ruhiger, aber dafür ja schon auch ein sehr begabter Fußballspieler, der einfach auch Bock drauf hat. Ich habe ihn 3 Jahre damals trainieren dürfen, in Dinklage auch. Und jetzt, wie gesagt, geht er seinen Weg auch. Da unterstütze ich ihn so gut ich kann. Wie gesagt, heute haben wir noch Abschluss, wo ich dann machen wir so, wie es so klassisch ist, ne? Wird noch ein bisschen was zu essen geben und dann gibt es so ein Eltern-Kind-Spiel, ne? Ja. Und morgen haben sie noch ein Turnier. Da versuche ich auch dabei zu sein, aber wenn Tilda jetzt eine Theateraufführung hat, dann bin ich genauso dabei, wenn ich dann auch da bin. Ich habe mir jetzt meinen Sommerplan gemacht. Da bin ich am 8.7. hat sie Geburtstag. Dann gucke ich noch, dass ich dann noch da bin und dann fliege ich erst abends, weil wir ja die ganzen Trainingslager haben. Aber Familie ist wichtig und Familie ist, kann ich nur jedem empfehlen, das ist die Basis und egal, ob ihr jetzt Streit habt oder nicht, vertragt euch, ist einfach wichtig. So, ja, ist es einfach so und das Leben ist zu kurz, ne? Und dementsprechend sage ich immer, Familie ist wichtig und man kann nicht immer nur von Familie sprechen. Als Beispiel der Ole Kühling, der Papa kenne ich ja auch gut, weil er halt auch in meinem Mannschaftsteam war, als Mannschaftsarzt bei Blau-Weiß-Lohne. Der hat mich dann gefragt, ob er zum Abiball gehen kann. Ne? Wir sind im Trainingslager in der Klosterfort und da habe ich gesagt, natürlich gehst du zum Abiball. Das ist einfach, Familie kommt da, machst du einmal once in a lifetime. da ist der Fußball unwichtig. Und das finde ich, das muss man immer sich vor Augen halten. Und ich glaube schon, jeder, der mich kennt, weiß auch, okay, Henning kann auch mal streng sein. Muss ich auch mal sein, logisch, auch zu meinen Kindern, auch zu meinen Mitarbeitern. Aber am Ende bin ich ein fairer Typ, der, von dem man alles haben kann, muss mir nur den kleinen Finger geben. So. Und das Verhältnis zwischen geben und nehmen sollte passen, finde ich. Ich gebe weitaus mehr, als ich nehme, glaube ich schon. So ehrlich müssen wir sein. Ich brauche auch nichts, also ich brauche wirklich gar nichts. Ich laufe den ganzen Tag nur mit Adidas-Klamotten rum, von 365 Tagen 300 in kurzer Hose. So, da bin ich auch relativ uneitel, aber nicht, weil ich jetzt nach außen hin den uneitelen Typen spielen will, sondern das bin ich einfach so. Und so laufen wir auch beruflich rum und deswegen, meine Frau kennt es nicht anders. Die hat mich damals kennengelernt, das weiß ich noch, da hat sie mehr verdient als ich. Ich war ja bei Sport 5, ne? Hab dann nach dem Deal meinen ersten Arbeitsvertrag bekommen. Das habe ich auch noch abfotografiert, kann ich euch gleich mal zeigen. Das zeige ich auch mal Mitarbeitern von mir. Da habe ich meinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben, 2011 oder 12 war es, ich musste aufs Datum gucken, mit 28.500 Jahresbruttogehalt. Junior Manager hieß es. Und da habe ich mich gefragt, ob ich 30 kriegen kann. Keine Chance. Da habe ich gesagt, komm, lass stecken, mach's doch für 28,5. Und will sagen, also man kann auch klein anfangen. Und deswegen hat meine Frau mich auch so kennengelernt. Sie war, hat sie Grafikdesign gemacht, hat sie ein bisschen mehr verdient. So, das war nie Thema bei uns. Also Geld ist schön, wenn man es hat. Okay, erleichtert einen manche Sachen, kann ich alles verstehen, aber diese ist auch keine Floskel, so gesund, ne? Mein Papa war schon mal krank, hat es dann auch geschafft, so ist halt das Wichtigste im Leben. Und wenn du jetzt frag mal irgendjemanden, der krank ist, was wünscht er sich, ne? Ja. Deswegen sage ich, lass uns die Zeit genießen, so, das, was wir machen, ist ein Hobby, so, ne? Geht nicht um Leben und Tod, dementsprechend lassen wir die Kirche im Dorf und lassen versuchen, das Beste rauszuholen. Das ist mein Motto.
Wir hören zum Abschluss noch deine Frau, werden sie auch um eine Nachricht gebeten, es sind nur noch ein paar mehr zu hören dann.
Ja. Okay, schieß los.
Lieber Schnuffi, leider kann ich nicht so gut frei reden wie du und auf meinen ersten Versuch klang das deshalb eher wie die Lobhudelei auf einem Begräbnis. Deshalb jetzt nochmal und zwar gemeinsam.
Danke, Papa, dass du mir nie sauer bist, wenn ich eine schlechte Note in der Mathearbeit habe. Deswegen habe ich dich so lieb und auch wegen anderen Sachen.
Danke, Papa, dass du immer mich zu jedem Fußballturnier fährst, egal ob es in München ist oder in Bremen und immer mein größter Fan bist. Ich hab dich lieb, Papa.
Ja, von meiner Seite aus bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, dass ich unendlich stolz auf dich bin, auf alles, was du geleistet hast, darauf, dass man sich immer zu 100% auf dich verlassen kann und dass du das Wohl anderer meist über dein eigenes stellst. Danke, dass du immer an unserer Seite sind.
Wir lieben dich!
Können wir aufhören?
Ja. Würde ich sagen. Ja. Mehr geht nicht. Aber passt auch zu dem, was du, wird jetzt richtig emotional hier. Passt ja zu dem, was du eben gesagt hast.
Also ich habe ja, nochmal, ich muss jetzt mal mich kurz sortieren, aber dieser Familie. Ja. Und wenn du die Kinderstimme hörst, so, dann, oh, die lügen ja auch nicht.
Können die nicht, nee. Ja, schön. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank. Also ich war jetzt emotional am Ende, aber ich sage auch danke, dass ihr hier wart, weil ich nochmal am Ende des Tages, ich habe euch am Anfang gefragt, sag mal, kann ich euch sagen, oder? Ja, verdient ihr eigentlich auch Geld mit so einem Podcast? So? Also, haben wir nicht mal versucht, habt ihr gesagt. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich mache. Also, guck mal, ihr fahrt jetzt auch eineinhalb Stunden zu mir hin, ist eure Leidenschaft und ihr macht es einfach, weil ihr Bock drauf habt. Und ich habe euch jetzt schon ein, zwei Mal vertröstet, weil der Terminkalender irgendwie uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ich merke auch euch an, so dass ihr das mit Leidenschaft macht. Ja. Und ich finde es einfach, ich habe einfach ein Faible für Menschen, die das, was sie machen, egal was sie machen, aber das machen sie mit Leidenschaft. Und das merke ich sofort. Und deswegen, weißt du, auch nochmal vielen Dank, so, finde ich cool und wenn ich euch supporten kann, gerne.
Passt schon, vielen Dank. Danke. Alles Gute dir. Toddy, machen
wir
dicht.
Wir machen den Laden dicht.
Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ab, ne? Danke fürs Einschalten.